Mittlerweile kann das auch wirklich jeder selber machen. Wir wollen ja hier noch eine weitere Baudegelsenlauche mit jetzt 10 anderen Stadtwerken in unserer Größenordnung bauen. Auch das wollen wir ja mal zeigen, dass wir auch selber in der Lage sind, solche Anlagen zu bauen, auch wenn sie jetzt noch keine wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Aber wir wollen ja auch Erfahrung sammeln, ne? Weil letztendlich geht es ja darum, der Wasserstoff, die Technik kommt. Ne? Und je früher man sich beschäftigt, umso eher kann man natürlich auch Dinge besser einschätzen. Und wenn man zu 10 ist, auf 10 Schultern verteilt, ist das wirklich für jeden überschaubar. Ne? Und wenn er da, sagen wir mal, die Finanzierungen sind ja auch relativ günstig. Und dass der Wasserstoff irgendwann natürlich auch kostendeckend erzeugt werden kann, ist auch klar. Ich meine, im Prinzip wäre es ganz einfach, so wie man es früher gemacht hat, eben die großen Kraftwerke sind ja über Steuern finanziert worden und dann hat man nur noch die Betriebskosten gehabt. Und jetzt muss man ja alles selber finanzieren. Wir haben bei dieser Baudegelsenlauche keinen Cent Fördergeld bekommen. Ne? Wir waren da 2015 in München im Wirtschaftsministerium und haben gesagt, Wasserstoff, was wollt ihr mit Wasserstoff? Und jetzt reden sie alle davon, also ob sie es erfunden hätten. Also das sind halt alle so Sachen, die man muss die richtige Idee zur richtigen Zeit, ne? Wenn man die hat, dann, wie gesagt, ist es natürlich einfacher, aber wenn man natürlich seiner Zeit ein bisschen voraus ist, ist es auch kein Nachteil. Ne?
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Norbert von den Stadtwerken Haßfurt. Haßfurt ist mit rund 13.000 Einwohnern klein und die Stadtwerke sind noch kleiner. Aber was sie in den letzten Jahrzehnten an energiewirtschaftlichen Themen gerockt haben, ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ein echter Leuchtturm für eine innovative und vor allem auch klimapositive Stadtwerke und Energiewirtschaft. Sie haben in den letzten Jahrzehnten echt alles in ihre Werke und Betriebe eingebaut, was geht. Ich sage nur Smart Meter für alle seit 2008, Rechenzentrum und Power-to-Gas-Anlage, die bald erweitert wird zu einem Wasserstoff-Blockheizkraftwerk. Und da interessiert mich natürlich schon, dass wie zum Teufel geht das? Gerade auch, weil ich einige Stadtwerke in ähnlicher Größe kenne, hier in meiner Umgebung, die schon mit wesentlich kleineren Herausforderungen sehr viel mehr zu kämpfen haben. Ihr werdet schnell merken, was der Norbert für ein gewitzter und mit allen Wassern gewaschener Möglichmacher ist. Sehr sympathisch und sehr geerdet. Das hat wirklich Spaß gemacht und ja, ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen von der Art und Weise, wie er die Dinge angeht. Viel Spaß nun mit Norbert und auf geht's. Jo, herzlich willkommen. Wir sind wieder mal bei Utility 4.0. Ich merke immer dieses Utility, wenn ich mich nicht konzentriere, dann ist das immer so ein bisschen nuschelig. Also noch einmal, herzlich willkommen bei Utility 4.0, eine weitere Folge. Heute wieder mit so einem Ding, dass wir mal in so ein Stadtwerk, in so ein Unternehmen reingucken als oder weniger von außen drauf gucken und gute Empfehlungen geben. Ich habe hier den Norbert Zösch zu Gast von den Stadtwerken Haßfurt. Und ja, ich denke, vielleicht kennst du der ein oder andere aus den Medien. Kleines Stadtwerk, aber ganz viel zu erzählen. Insofern erstmal herzlich willkommen.
Ja, hallo Timo. Freut mich, dass wir mal auf die Art und Weise miteinander uns austauschen können. Und ich hoffe, ich kann was Interessantes erzählen.
Da bin ich mir ganz sicher. Hast du schon mal einen Podcast gemacht eigentlich?
Ja, haben wir schon einige gemacht.
Ach, die haben alle schon gemacht. Das wird wahrscheinlich auch jedem so gehen, der auf die Stadtwerke Haßfurt zugeht. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, haben wir schon 2008 mit angefangen und kann ich mir vorstellen, dass das sich so ein bisschen durchzieht. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben eben im Vorgespräch gesagt, du hast extra dein Buhl ein bisschen verschoben oder auch heute abgesagt. Das ist, ja, finde ich sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Wenn du Buhl spielst, vielleicht können wir da auch mal einsteigen, bei dir so ein bisschen persönlich. Wer bist du so? Was hat dich so geprägt in der Vergangenheit? Ich denke, du hast auch schon eine Karriere hinter dir. Wir sind beide nicht mehr die Jüngsten hier am Apparat. Kannst du mal kurz so ein bisschen beschreiben, aus welcher Ecke du so kommst, wie du so groß geworden bist, was vielleicht so ein paar Meilensteine waren, privater oder beruflicher Art, die sich so ein bisschen geprägt haben?
Ja, gerne. Also ja. Ich denke, ich bin deutlich älter wie du oder als du. Das bei uns in Franken, das Als und Wie bringen wir alle durcheinander. Konsonanten brauchen wir auch keine. Ne? Nee. Also wir kämen locker mit 21 Buchstaben zurecht oder noch weniger.
Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
Noch 61. Oh, Wahnsinn. Also 1959 geboren.
Ja.
In Haßfurt.
Ah, du bist ein Haßfurter.
Ja, genau. Komme aus dieser Stadt und bin dort in die Schule gegangen, ganz normal. Hatte den großen Vorteil, hatte zwei ältere Schwestern, die mich da immer wieder in der Schule angetrieben haben und mir ein bisschen was beibringen konnten. Deswegen hat dann mein Lehrer in der 4. Klasse gesagt, ja, da könnt schon mal aufs Gymnasium, das könnte schon hinhauen. Habe ich dann auch gemacht. Meine Eltern sind beide aus der Industrie bzw. Arbeiter gewesen, SKF hier in Schweinfurt. Meine Mutter war eine Marmeladenfabrik hier. Also für mich hat das nicht viel Zeit.
Norbert, SKF, ist das dieses Kugelfischer-Ding?
Ja,
genau. Also das ist auch so ein Weltmarktführer, ne? So ein Riesen.
Genau. Oder? Also vorher war er bei der Bahn, aber da hat man zu wenig verdient. Wir waren vier Kinder. Ja. Deswegen ist er dann eben in die Industrie, um da ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Okay. Er konnte sich dann ein Reihenhäuschen leisten, in dem sind wir 1970 dann eingezogen.
Und deine Schwestern haben dafür gesorgt, dass du dich ein bisschen anstrengst und Abi machst und so ein bisschen...
Ja, meine mittlere Schwester, die hatte wegen so Ambitionen, Lehrerin zu werden, und das hat sie bei mir ausprobiert. Ah. Und von daher, also hat es zumindest nicht geschadet. Und wie gesagt, dann bin ich hier in Haßfurt ans Gymnasium gegangen. Mhm. Dann war ich bei der Bundeswehr, eine unsinnige Zeit, okay. Aber danach Studium an der Fachhochschule in Schweinfurt, also Energietechnik hat es damals diesen Fachrichtung gegeben. Mhm. Habe dann mein Diplom-Ingenieur gemacht, war 1985 dann fertig. Mhm. Dann war ich beim Überlandwerk Unterfranken, also damals beim Regionalversorger, bis 1994. Und von 94 bis 98 war ich dann bei der Unterfränkischen Überlandzentrale. Auch ein schöner Zungenbrecher. Also immer wenn ich das erzählt habe, ich bin bei der Unterfränkischen Überlandzentrale, ist Gelächter ausgebrochen. Und der Sitz ist in Lülsfeld. Ne?
Oh Gott.
Also, war damals oder ist immer nach wie vor eine Genossenschaft. Mhm. Und und 98 hat mich dann der Bürgermeister von Haßfurt angerufen. Du brauchst gar nicht lange überlegen, du musst kommen, weil mein Werkleiter damals, der ist nämlich kurzfristig verstorben, hat einen Herzinfarkt. Mhm. Und und dann habe ich dann hier 98 am 1. April, war kein Scherz, aber habe ich am 1. April hier in Haßfurt begonnen und bin jetzt seit 23 Jahre der Geschäftsführer. Also mit 38 Jahren ein relativ junger Geschäftsführer gewesen damals. Jetzt bin ich natürlich einer der älteren Semester in den, dem uns die Kollegen sich so treffen, weil wir eigentlich so Netzwerke natürlich haben, wo wir uns da immer wieder treffen. Und früher mal einer der Jüngsten, jetzt einer der Ältesten. So schnell geht es.
Das heißt aber, Norbert, bist du so ein Techniktyp? Hast du auch so viel gebastelt? Bist du so ein handwerklich begabter Typ? Oder ist es so, war das
so? Ja, sagen wir mal so, ich habe in meiner Jugend auch viel so Elektronik-Sachen, Kosmos,
Baukästen. Diese Bausätze, diese Baukästen,
genau die kenne ich auch. Mhm. Ja, also soweit man sich sie leisten konnte damals.
Ja.
Und viel halt selbst zusammengebastelt, was da so möglich war. Ein VW-Käfer gefahren, jede Schraube gefühlt in der Hand gehabt.
Ja.
Und natürlich mit Verbrennungsmotoren aufgewachsen. Ne? Und,
ja.
Das war halt damals schon gewisse Freiheit, wenn man dann ein eigenes Fahrzeug hatte. Hat damals 200 Mark gekostet. Also
Wahnsinn. und Haßfurt hast du, das ist schon so dein Kreis, ne? Da hast du dich dann auch nicht groß rausbewegt sozusagen.
Ja gut, sagen wir mal, ich war mal beim Überland in Würzburg gewohnt. Im Studium auch mehr zwischen Würzburg und Schweinfurt immer gependelt, weil ich da damals eine Freundin dort hatte in Würzburg. Ne? Und also habe schon Würzburg auch miterlebt, natürlich auch viele Bekannte, die dort studiert haben. Und von daher, wie gesagt, war das dann, wenn man so will, diese 12 Jahre, die ich dann in Lülsfeld und in Würzburg war, war die einzige Zeit, die ich war ein bisschen weiter weg war, aber es ist, die sind allzu weit weg, ne? Von Haßfurt. Und wie gesagt, und damals war dann eben die Stelle da frei und ja, ja. haben sich dann auch für mich entschieden. Und ich denke, haben es bis heute nicht bereut. Nee. Hoffe ich zumindest.
Glaube ich auch nicht. Cool. Und was noch vielleicht ein bisschen besser dich nicht kennenzulernen, aber so die Frage auch nochmal, was hast du heute so konkret gemacht? Was ist so ein Arbeitstag gewesen heute nochmal so um so?
Also wir haben heute die örtliche Rechnungsprüfung, sowas gibt es noch in so einem kommunalen Unternehmen. Ne?
Ja,
die
was ist das?
Anschauen die Zahlen also von unseren städtischen Betrieben, weil wir ja auch fürs Bad und für, die, ja. für ein Eisstadion und für eine Tiefgarage zuständig. Mhm. Und da ist immer wieder die gleiche Diskussion, wie kriegt man sowas lukrativ und kostendeckend, und dann muss man jedes Mal sagen, nee, schaffen wir nicht. Ein Bad ist immer ein defizitärer Bereich und deswegen gibt es ja das Stadtwerk, das eben die über einen Gewinnabführungsvertrag im Versuch zumindest einen Großteil der Defizite zu tragen. Mhm. Und das ist ja, denke ich, die wichtigste oder eine der wichtigsten Aufgaben aller Stadtwerke in Deutschland, eben diese defizitären Bereiche zumindest so weit wie möglich zu finanzieren. Den öffentlichen Nahverkehr haben wir Gott sei Dank nicht. Mhm. Und deswegen konnten wir uns auf andere Dinge noch ein bisschen mehr einlassen, wie Smart Meter einbauen und natürlich die erneuerbaren Energien ausbauen.
Da kommen wir auch noch drauf. Ich frage mich halt, also als in der Vorbereitung halt auch, wer hat euch eigentlich, ihr habt ganz viele Projekte gemacht, auch mit der kleinen Mannschaft, so will ich alles gerne noch genau erfahren, aber ich habe mich immer gefragt, wer hat euch immer das ganze Geld gegeben oder auch überlassen sozusagen, weil das kostet ja alles Kohle, sozusagen da technologisch nach vorne zu gehen. Ja. Und das hätte man ja auch alles abführen müssen können, sozusagen.
Ja, also so ein Deal gemacht. Wir haben jedes Jahr eine schwarze Null, ne? Also wir fangen immer wieder bei Null an, weil das, was wir an Erlös haben, geht 1:1 in die städtischen Betriebe, heißt es bei uns. Ja. Und von daher ist natürlich, sagen wir, mit Rücklagen oder mit irgendwelchen finanziellen Polstern, die reine Strom- oder Gasversorger haben, natürlich nicht zu rechnen. Mhm. Deswegen mussten wir uns immer Partner suchen, mit denen wir eben solche Projekte durchführen konnten und natürlich auch unsere Gremien da überzeugen, dass man auch was investieren muss, wenn man da vorwärts kommen will. Mhm. Und von daher haben wir das immer wieder geschafft. Und jetzt im Rückblick kann man sagen, alle Projekte, die wir gemacht haben, also zumindest haben wir die 95%, haben auch sich wirtschaftlich getragen und gerechnet. Und wir haben auch ein paar Projekte natürlich auch gemacht, wo wir gewusst haben, das Risiko ist da größer. Mhm. Bei unserer Power-to-Gas-Anlage zum Beispiel. Aber wie gesagt, da haben wir Partner, mit denen wir dann eben diese finanziellen Defizite ausgleichen konnten.
Okay, das hast du, ihr habt euch also die Zahlen angeguckt. Was hast du noch gemacht heute?
Ja, also natürlich auch erläutert. Es ging um unsere ganzen Beteiligungen, die wir da haben, wie die eben aussehen, welche Rendite die abwerfen und wie eben die Zahlen da letztendlich ausschauen. Gewinn- und Verlustrechnungen durchgegangen und von daher war das der eine Teil, wo natürlich auch unsere kaufmännischen Kollegen damit gefragt waren, um das zu erläutern. Es ist ja so, in den Gremien kommen immer wieder neue. Ne? Heute war eine komplett neue Mannschaft, also die das noch nie gehört hat wahrscheinlich. Ja. Und die haben halt kommen immer da rein und stellt sich die Frage dann, wie können wir diese defizitären Bereiche im Bad denn gewinnbringend jetzt umstellen. Ne? Ja. Ich gesagt, ja, also wenn er das schafft, Respekt. Also ich mache es jetzt seit 23 Jahren und weiß eben, dass man da eben keine großen oder überhaupt keine Gewinne machen kann. Ne? Selbst wenn man das versucht, ist kein Bad bekannt in Deutschland, das Gewinne macht. Ne?
Wie soll das auch gehen? Ich meine, man hat ja diese Kosten für dieses Bad und man hat diese Besucher und dann kann man das irgendwie teilen und gucken, ob ein Preis rauskommt, wo jemand überhaupt noch quasi unter 100 Euro da reinkommt. Oder gibt es also kann man irgendwie mit Daten Geld verdienen oder keine Ahnung, mit man verkauft halt Pommes für 100 Euro, keine Ahnung, was?
Nee, das ist alles weiterverpachtet meistens. Oder, also wir betreiben selber seit einigen Jahren jetzt, haben da fest Leute eingestellt, die eben hier den Kiosk und natürlich auch die Gastwirtschaft, die wir haben. Deswegen haben wir auch eine Gastwirtschaft, bin auch Gastwirt, ne? Also Gastronom. Ja. Und war natürlich jetzt auch für uns Corona schon ein Ausfall. Ne? Und von daher, wie gesagt, sind das alles so Dinge, wo man in vielen Bereichen halt tätig ist. Und natürlich auch über alles dann eben auch referieren und eben auch Bilanzen vorzeichnen muss. Wie gesagt, in dem Fall jetzt die, die negativ sind. Wenn wir über Stadtwerke reden, haben wir ja positive. Das ist ja der große Vorteil. Und wie gesagt, wie das Ganze dann miteinander verstrickt ist, ist ja relativ kompliziert mit diesem steuerlichen Querverbund. Das kann man normalen Menschen gar nicht erklären. Ja. Das ist alles so kompliziert.
Und warum sind das jetzt alles neue Leute gewesen? Habt ihr irgendwie Wahlen gehabt? Oder?
Ja, es waren also natürlich Wahlen und eine gewisse Generationswechsel findet da statt. Es, glaube ich, war nur noch einer dabei, der jetzt, ja, den ich schon über die ganze Laufzeit erkenne. Und das andere sind halt ja jüngere Leute, Gott sei Dank natürlich, kommen auch Jüngere noch, lassen sich wählen und lassen sich aufstellen. Das ist ja oft so, dass eher immer nur Ältere in so Gremien sitzen, ne? Weil gewählt wird man dann, wenn man bekannt ist, und bekannt wird man erst, wenn man älter wird. Ne? Und das sind halt, ich denke, auch in der Politik so, so Probleme, um da junge Leute wirklich reinzubekommen. Ne? Weil ich meine, im Prinzip beschließen die alten Leute das, was, was für sie am besten ist. Ne? Und deswegen ist es was auch wichtig, dass die Fridays for Future da mal auf die Straße sind, um mal zu sagen, ey, ihr könnt nicht bloß an euch denken, sondern ihr müsst mal was tun, dass wir wieder auch so gut leben können, wie ihr jetzt braucht.
Das heißt, aber ihr habt CSU, ne, denke ich mal, da bei euch?
Nein, Freie Wähler ist unser Bürgermeister.
Okay.
Also der jetzt aktuelle Bürgermeister von den Freien Wählern. Vorher habe ich 16 Jahre mit einem CSU-Bürgermeister zusammengearbeitet und möchte auch sagen, sehr erfolgreich. Mhm. Er kam aus der freien Wirtschaft.
Ja.
Ganz wichtige Sache, er war kein Verwalter, sondern wirklich ein Gestalter. Und von daher, wie gesagt, waren wir uns, wenn wir uns zusammengesetzt haben auch und uns einig waren, das machen wir jetzt, das setzen wir jetzt auch durch oder versuchen wir durchzusetzen, haben wir auch Argumente gesucht, um unsere Gremien zu überzeugen. Mhm. Und ich möchte behaupten, dass fast alles einstimmig beschlossen wurde.
Mhm. Und jetzt hast du dann quasi einen neuen Sparringspartner da, auch so ein Wechsel. Mhm. Kamen auch jetzt neue mit den neuen Menschen auch neue Themen, neue Schwerpunkte da auf dich zu? Ich höre das manchmal so von Stadtwerken aus meinem Umfeld, wo jetzt dann sagen mehr Grüne auch sozusagen sich positionieren. Die fragen halt schon mal ein bisschen schärfer nach diesen Dingen, die ihr schon lange macht. Merkst du da auch so eine Verschiebung von Themen und Ansprüchen?
Ja, dass natürlich Klimaschutz momentan in aller Munde ist. Aber bisher wurde halt nur viel geredet und wenig getan. Und das haben wir hier, denke ich, ganz anders angepackt. Und deswegen ist für uns das jetzt keine Sache, wo wir jetzt mit beginnen, sondern mittendrin sind und uns eben um Speichertechniken jetzt auch schon bemühen, also um da eben auch, sagen wir, den nächsten Schritt zu gehen, weil erneuerbare Energien erzeugen, das ist das eine, sie verfügbar zu machen über möglichst lange Zeiträume ist das andere, und die Lücken zu schließen ist dann die große Herausforderung noch.
Aber dann müsstest du doch eigentlich, also müssten die doch eigentlich auch stolz sein auf so ein Stadtwerk, wenn die sich jetzt da neu gewählt haben, neu in dieses Gremium kommen. Du kannst ja für alles sagen, haben wir schon lange angefangen, wir sind jetzt das Level schon so, oder gibt es da Punkte, wo die sagen, ja, aber da, Norbert, da müssen wir jetzt mal einsteigen in das Thema, oder?
Naja, also ich denke, also die aktuellen Themen haben wir alle schon rechtzeitig angegangen und auch natürlich umgesetzt.
Ja.
Und von daher, also ich bin ja selber auch bei den Grünen. Ne?
Ja, du jetzt also, neuerdings, oder? Quasi das.
Bei der letzten Wahl, und dann wurde ich auch noch gewählt, und jetzt bin ich auch im Kreistag hier bei uns mit drin dabei. Ist auch ein interessanter Aspekt, um so einen Landkreis mal auch, sagen wir, kennenzulernen. Auch da wollen wir natürlich oder will man schauen, dass man da auch energiemäßig jetzt sich zumindest einen Teil selber erzeugen kann, weil das ist jetzt die neue Chance. Ja, ne? Früher hat man ja große Kraftwerke, hat einfach bezogen. Ja. Jetzt kann man dezentral, und Fläche haben wir. Ne? Wir haben auch natürlich Möglichkeiten für Windkraftanlagen, was in Bayern natürlich schwierig ist mit dieser unsäglichen 10H-Regelung. Ne?
Die bei euch erfunden wurde, hast du mir erzählt. Ist das
ja, ja. Ich dachte, das war also den Windpark, den wir 2015 gebaut haben. Da war eine Bürgerinitiative dagegen.
Ja.
Und die haben letztendlich dafür gesorgt, dass eben diese 10H-Regelung mal
als Kompromiss, das war sozusagen das Ergebnis, wo man.
Genau.
Okay.
Wobei es ja nie als Verbot gedacht war, sondern nur. Aber letztendlich hat es jeder als Verbot empfunden, und dann hat halt keiner mehr solche Anlagen weiter beauftragt, weil wenn man so 200.000, 300.000 Euro investieren muss, und weiß noch gar nicht, ob so ein Park dann auch möglich ist, dann ist natürlich das Interesse lässt dann ganz schnell nach. Und gerade für kleinere oder für Bürgerenergienutzungsschaften ist das natürlich jetzt ein relativ hohes Risiko. Mhm. Und das will natürlich jetzt auch keiner eingehen, sondern es müsste eigentlich diese ganze Genehmigungsprozedur viel einfacher, viel schneller gehen. Und dann bin ich mir sicher, dann werden auch weiterhin Windräder in Bayern gebaut. Und wir können jetzt auch belegen, dass er sich rechnet. Wir hatten letzte Woche Gesellschafterversammlung. Da wird 6,1% ausgeschüttet vom eingesetzten Kapital. Also eine sehr stattliche Verzinsung.
Ja.
Ja, und von daher, diese ganzen Dinge, die behauptet worden sind, dass es sich überhaupt nicht rechnet, überhaupt nicht funktioniert, können wir auch belegen, dass das eben nicht der Fall ist und bei uns eben auch genügend Wind ist.
Ja. Das heißt, nochmal zu den Gremien und zu der ganzen Region, ticken die jetzt alle so ein bisschen in die ähnliche Richtung? Also auch eure Parteienlandschaft in Haßfurt, aber auch im Kreis? Wollen also
in Haßfurt auf jeden Fall. Ja. Im Kreis bin ich auch der Meinung, jetzt, dass eben gewisser Konsens da ist. Also es war mal eine Abstimmung über alle 26 Kommunen und damit 26 Bürgermeistern, ob sie sich mit Windkraft beschäftigen wollen oder ob sie es auch befürworten würden. Und es haben alle gesagt, ja, sie können sich das vorstellen. Es muss natürlich abgewogen werden, wo das sinnvoll ist und wo eben solche Anlagen gebaut werden. Aber prinzipielle Bereitschaft ist da, auch der Landrat, ganz wichtig, der dahinter steht. Und von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass es im Landkreis da auch weitere Anlagen geben werden.
Was ich mich immer frage, woran man misst, ob was jetzt genug Anlagen sind und was nicht. Also es gibt ja jetzt diese ganzen CO2-Szenarien, wie das irgendwie runtergehen soll, auch in den Sektoren. Und es gibt ja ganz viele Stadtwerke, die auch viele Dinge machen. Aber ich frage mich immer, habt ihr denn mal geguckt, was ihr denn machen müsstet, damit in 10 Jahren das Ziel, wie es jetzt postuliert ist, erreicht wird? Oder macht ihr einfach immer nur das, was geht und was halt nicht geht, geht nicht? Oder guckt man auch mal rückwärts? Also weißt du, wo ihr hin müsst mit eurem?
Ja, wir haben wir haben eine Gesellschaft hier im Landkreis und da ist ein Geschäftsführer, der sehr engagiert ist und das weit voranbringt. Und da haben wir uns gemeinsam mal zusammengesetzt und eben die bisherigen Erzeugungen aufaddiert, wenn man so will, und schaut, wo müsst man hin, eben annähernd 100% erneuerbare Energien zu kommen. Mhm. Das ist für so einen Landkreis wie der bei uns hier, der große Flächen hat, überhaupt kein Thema. Also es ist alles zu erreichen. Wir wissen genau, wie viele Windräder wir noch bräuchten, wie viele Freifeld-PV-Anlagen. Natürlich alles, was auf Dächern unterzubringen ist, wenn man das Potenzial noch ausschöpfen würde. Mhm. Also wir merken ja gerade momentan, dass viel zu wenig Photovoltaik-Energie im deutschen Netz ist, weil deswegen sind die Börsenpreise momentan so hoch. Ne? Okay. Weil normalerweise, wenn die Sonne scheint, müsste der Börsenpreis gegen Null gehen, ne? Weil eigentlich müsste Überschuss
Grenzkosten. Ja.
Ja. Und jetzt, wie gesagt, diese bei 8, 9, 10 Cent. Und das ist eigentlich, wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass man viel zu wenig Photovoltaik-Energie im Netz hat. Und im Winter natürlich die Windkraft. Und wenn man das überlagert, das haben wir alles gemacht, sodass wir jetzt bei uns, also wir haben momentan im Landkreis 17 Windräder laufen. Mhm. Wir bräuchten noch 13, 14 sowas. Mhm. Ne? Und dann wird es für den Landkreis auf jeden Fall schon reichen. Und das Ganze ist halt so, in Städten, jetzt bei uns Bamberg oder Schweinfurt und Würzburg, kann man natürlich keine Windräder in den städtischen Bereichen aufstellen, aber da können wir hinliefern, eben über die bestehenden Leitungen, die es gibt. Und da muss man natürlich das auch mal analysieren, welches Potenzial ist da und natürlich, welche Speicher brauchen wir dann auch noch. Ne? Weil wenn die Photovoltaik zwischen 10 und 14 Uhr volle Leistung bringt, ne, dann ist es, wenn es richtig ausgebaut ist, noch zu viel Energie. Ne? Und dann wird es eben in einem Batteriespeicher oder auch in einer Power-to-Gas-Anlage gespeichert. Und wie gesagt, und dann kann man es am Abend wieder zur Verfügung stellen, sodass man möglichst viel in der Region abdecken kann. Ne? Und das, wie gesagt, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben auch, wie gesagt, konkret ausgerechnet, wie viel das wir brauchen. Und haben das auch jetzt schon vorgestellt. Und ich denke, das sind keine Flächen, die jetzt utopisch sind. Oder
nee, finde ich auch. Diese Zahlen sind jetzt nicht so, dass man denkt, okay, wir müssen jetzt alle 3 Meter so ein Windrad bauen. So. Ja, und dann, nee, so, es ist schon absolut erreichbar, klingt es so, oder?
Genau. Und vor allen Dingen, weil eben die neuen Anlagen sind zwar höher, sehen du besser. Ne? Also wenn sich jemand dran stört, dann stört er sich auch, sagen wir, an den noch größeren Anlagen. Ja. Wobei, also das wenn man da das einschätzt, ob die jetzt 140 Meter oder 180 Meter hoch sind, also ist natürlich auch relativ. Ne? Ja. Und eben je höher, umso bessere Rendite wirft sie ab, die Anlage, und umso weniger braucht man dann auch wieder. Ne? Also das ist ja auch wieder alles möglich. Und wie gesagt, die Anlagentechnik gibt es her. Bezahlbar ist sie mittlerweile auch. Ne? Also wir gehen ja auch bei Windkraft so an die 5 Cent ran für die Kilowattstunde Strom. Bei der Photovoltaik sind wir da ja schon, ne? Auch bei uns jetzt in unseren Breiten. Und wenn man sieht, also 5 Cent für die Kilowattstunde Strom, ist es ja günstiger wie alles andere, was man sonst kennt. Ne?
Okay, danke schon mal für die, sind wir schon mal ein bisschen eingetaucht, kommen wir vielleicht später nochmal zurück auf diese Punkte. Kannst du nochmal kurz was zu Haßfurt sagen? So,
Ja, also es ist eine Stadt am Main und 14.000 Einwohner, ist so zwischen Bierfranken und Weinfranken, ne? Also gerade so an der Schnittstelle, Richtung Bamberg geht es mehr in die Brauereien und Richtung Würzburg natürlich mehr in die zu den Winzern.
Ja.
Und so am Main ist natürlich auch ideale Weinlagen. Also mittlerweile wird es fast zu heiß schon. Also es wird auch fast, also immer mehr Rotwein angebaut. Also wir haben mehr fast schon Verhältnisse wie in Frankreich.
Ja.
Wenn es so weitergeht, haben wir bald Verhältnisse wie in Spanien.
Ja.
Also das sind halt alles so Dinge, die auf der einen Seite ja ein bisschen unterhaltsam klingen, auf der anderen Seite eigentlich sehr alarmierend sind. Ne?
Ja.
Also wenn diese Temperaturanstiege da weitergehen und ich sag, und natürlich auch jetzt, was in letzter Zeit los war mit den Überschwemmungen am Main, wenn man am Fluss ist, hat man natürlich dann auch immer, also die Nebenflüsse waren ja momentan betroffen, auch bei uns, wobei das natürlich im Vergleich zu dem, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist, gar nichts war. Ne? Also die Keller sind vollgelaufen, aber es ist ja niemand zu Schaden gekommen, sondern nur in Anführungszeichen Keller vollgelaufen, die mussten halt ausgepumpt werden. Das ist natürlich unangenehm, diesen Schlamm daraus zu putzen irgendwo. Aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was da jetzt passiert ist, ist das natürlich alles harmlos eigentlich. Aber natürlich muss man auch mitrechnen, dass es auch schlimmer wird. Ne? Mhm. Gerade die Nebenflüsse und wenn man da in so Tallagen ist, dann sammelt sich das halt und dann kommt halt diese Riesenmengen an Wasser dann an.
Ja, vor allem dieses Wasser kommt halt jetzt von oben, ne? Sonst früher war das immer so, es kam halt so von den Bergen und dann so runter.
Ja.
Der Rhein war dann hoch, okay, aber jetzt kann halt auch irgend so ein blöder Flussbett, Hauptsache es gibt einen Weg für das Wasser
von oben. Die Nebenflüsse, ne, sind ja also eigentlich das Problem. Also der Main selber hatte zwar auch gut relativ hohen Wasserstand, aber war keine Überflutung da oder kein Hochwasser, ne? Aber die Nebenflüsse, die halt kurzzeitig diese Mengen gar nicht transportieren können oder in ihr normalen Bachbett dann, ne? Sondern die gehen dann raus. Und wie gesagt, alle, die man da fragt, sagen dann, haben wir noch nie erlebt in der Höhe. Und vor allem, weil es nur kurzzeitig war. Ne? Jetzt bei uns, ne? War das jetzt nur, wenn man so will, so eine Flutwelle, die durchgerauscht ist. Ne? Aber halt auch wenn es 6 Stunden sind, dann ist der Keller voll. Ne?
Ja, klar. Okay. Das ist Haßfurt. So, und die Stadtwerke, warum gibt es in so einem kleinen 13.000 Einwohner-Ding überhaupt ein Stadtwerk?
Ja, also
das ist schon lange bei euch,
ne? Ja, hat halt früher mal sich einer den Mut gehabt, sowas zu machen. Das waren halt Regiebetriebe früher. Ne?
Ja.
Und wir hatten hier auch einen Bürgermeister, der eben auch die Gasversorgung neu aufgebaut hat, 1982. Ja. Auch eine Riesenleistung, also sowas durchzusetzen. Ich habe mir die Schriftverkehr und die ganzen Sachen mal von damals angeschaut. Ne? Da gab es dann so Meldungen, wir wissen noch gar nicht, ob es genügend Gas gibt, ne? aus Russland oder wo auch immer das dann herkommt. Es hat mal auch da deutsche Vorkommen gegeben, oder die man versucht hat, da weiter auszubauen. Aber wir wissen ja jetzt, dass die Vorkommen in Deutschland überschaubar sind.
Ja.
Ja, und das meiste kommt da jetzt aus Russland vom Erdgas her.
Mhm.
Aber wie gesagt, die Gasversorgung wurde neu aufgebaut. Natürlich auch am Anfang hohe defizitäre, sagen wir mal, Bilanzen.
Ja.
Aber er hat es halt auch durchgestanden, ne, über längere Zeit. Er war ja dann 12 Jahre oder ich glaube 3 Perioden Bürgermeister und dann wurde er auch Landrat.
Mhm.
Und wie gesagt, solche Leute braucht man halt, die halt das durchziehen. Und sich nicht von den ersten Rückschlägen da gleich aus der Fassung bringen lassen. Mhm. Und wie gesagt, wir können uns unser Bad und unsere Eishalle nur deswegen leisten, weil wir eben die Versorgungsbetriebe gegründet hat und eben alle Bereiche, alle Sparten, Strom, Gas und Wasser auch ausgebaut hat und eben damit Erlöse generieren kann, um eben solche defizitären Bereiche zumindest zum guten Teil wieder zu finanzieren.
Ja, ist einfach ein Mittel, um einfach ein bisschen Geld oder ein bisschen Geld in die Region zu bringen oder auch da zu halten, und dann geht es halt in diese semi-defizitären Bereiche, damit sie irgendwie ertragbar sind und weil es halt auch wertvolle Bereiche sind, ne?
Ja, also ich meine, Bad hat ja, sagen wir mal, neben seinen finanziellen Daten natürlich auch andere Dinge. Also bei uns, wenn ein Baugebiet erschlossen wird, das ist ruckzuck voll, weil die Leute hierher wollen, weil also, halt eben auch ein Bad da ist. Ne? Ja.
Ihr wächst also, auch? Sehen. Ihr wächst von den Einwohnern auch? Oder?
Ja, ja. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier Baugebiete erschlossen und die waren in kürzester Zeit, waren die Bauplätze vergeben und wir suchen jetzt noch in Anführungszeichen verzweifelt weitere Baugelände, aber es dauert halt momentan ja alles sehr lange, bis man sowas genehmigt bekommt, bis man die Grundstücke bekommt. Ja, auch das ist natürlich so eine Sache und ist halt immer ein Vorteil, wenn die Kommune Eigentümer ist, deswegen konnte man auch so ein Nahwärmenetz bauen, mit so gleitender Nahwärme, mit Wärmepumpen und einem BHKW-Zentrum. Also auch das eine Möglichkeit, wenn eben die Kommune bereit ist, solche Schritte zu gehen, Wärmenetze zu bauen. Mhm.
Cool, und gut, dann gibt es die Stadtwerke. Wie seid ihr noch? Also wie viele Leute sind dann in den Stadtwerken? Wie viele Menschen seid ihr? Im
Stadtwerk sind wir so an die 56, 57 Mitarbeiter. Ja. Dann haben wir nochmal 14 Mitarbeiter in den städtischen Betrieben und nochmal 6 Mitarbeiter im Rechenzentrum. Und das ist alles eben hier bei uns in dieser Holding, wenn man so will, der städtischen Betriebe Hasfeld GmbH, die dann wieder 100% kommunal.
Du hast es gerade erwähnt, da können wir auch nochmal Klammer aufmachen, aber wieso ein Rechenzentrum? Ich meine, klar, dass auf all diesen Folien von den Beratern steht es drauf, aber und es ist bestimmt auch logisch, aber in Hasfeld ein Rechenzentrum ist halt...
Also entstanden ist es 2001 und wir hatten damals Internet über die Steckdose. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst.
Das Powerline.
Powerline, genau. Ja, und das war so, die Großen, RWE wollte es ja machen. Ne, und war ein gutes Zeichen, wenn die gesagt haben, das lohnt sich nicht. Ja. Also es war für mich immer Motivation, wenn die Großen gesagt haben, ja, das lohnt sich nicht, geht nicht. Ja, das probieren wir aber auch. Ne? Ja. Und es ist, also in der Spitzenzeit hatten wir da mal über 750 Kunden. Damals natürlich mit den Geschwindigkeiten war das vollkommen ausreichend. Hat sich natürlich dann irgendwann mal überholt und wir haben dann mit Mannheim zusammengearbeitet, mit der MVV oder EBC hat die Firma, heißt sie glaube ich immer noch. Aber mittlerweile ist natürlich über diese Geschwindigkeiten das Powerline nicht mehr ganz so interessant oder eigentlich ist es verschwunden. Und
Glasfaser
halt über DSL. Aber das war für uns die Voraussetzung, dass wir wieder die Smart Meter relativ kostengünstig einsetzen konnten, weil wir eben die Infrastruktur dann hatten schon. Ne? Also aber von jeder Trafostation eben Datenleitungen dann von hat.
Da kommen wir gleich nochmal zum Smart Meter Ding. Aber das Rechenzentrum, wer hostet denn da heute seine Sachen? Was sind das für Kunden, die da?
Das sind eben bei uns Firmen, die eben bei sich selbst auch klimatisierte Räume bräuchten oder die ganzen Vorschriften einhalten müssen.
Ja.
Die haben halt ihre Server bei uns stehen und wir machen halt so Server Housing und natürlich auch Netzwerkbetreuung und eben auch, wenn da irgendjemand ein Problem hat, dass das halt möglichst schnell geht, ne? Dass es wieder behoben wird, weil wenn heute bei den einzelnen Firmen der PC ausfällt, kann man die Leute ja heimschicken meistens, ne? Weil das ja voll abhängig ist von diesen digitalen Medien.
Und da kann man auch mithalten vom Pricing dann zu irgendwelchen Cloud-Anbietern, Riesenrechenzentren. Also ist das irgendwie attraktiv für die Leute? Warum machen die es bei euch und nicht bei AWS oder Azure oder Vodafone
Telekom? Das eine ist natürlich, je größer die Unternehmen sind, umso mehr Abhängigkeiten hat man. Und oft ist es ja so, dass die Großen auch nicht günstig sind. Mhm. Also die haben halt viel mehr Overhead noch zu bezahlen. Und wenn man halt klein ist und flexibel ist, kann man das sicherlich, die Konditionen sind ähnlich. Und die Leute hier vor Ort wissen halt, ja, mein Server steht halt hier. Genau verraten wir natürlich nicht, wo er ist, ne? Weil wir wollen ja nicht, dass da irgendwelche Hacker oder irgendwelche anderen kommen. Wir können nur garantieren, dass unsere Kühlanlagen 100% regenerative Energie nutzen.
Ja,
und, das ist... Weil das ist ja das Hauptproblem der Digitalisierung, ja. Ne? Wenn die eben so viel oder diese Bitcoins, ne? Die ja genau. Also mehr Energie vernichten, als ja. da generiert wird, ne? So auf die Art und Weise. Also unsere Server, die hier bei uns laufen, laufen alle mit 100% der regenerative
ja.
Energie.
Und wer betreibt denn das? Was für Leute, das sind ja auch keine typischen Stadtwerke-Menschen, die jetzt auf einmal so ein Rechenzentrum...
ITler, ganz eigene Sorte von Menschen. Aber wie gesagt, wir kommen sehr gut miteinander da zurecht. Und das ist, wie gesagt, eine ganz andere Welt natürlich auch von der Einstellung her und von den ganzen Daten. Also es ist, wie gesagt, wichtig, die kommen alle aus der Region. Oft interessant ist es ja so, dass die ITler umgeschult haben. Ne? Wir haben der war früher mal Rettungssanitäter.
Ja.
Ne? Für uns natürlich wichtig, dann brauchen wir beim Erste-Hilfe-Kurs. Ne?
Ja.
Kann der das leiden?
Dann hat der schon mal da einen Haken.
Ja, also wie gesagt, ITler ist, wie gesagt, so eine Spezies, die müssen sich da ja in Materie einarbeiten, die für normalen,
schon ein bisschen abgehoben oder speziell.
Genau, und ich würde jeden überfordern, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber wichtig ist, dass es halt schnell und flexibel geht und die Kommunen bedient wird, also bei uns die Stadt Haskell und auch natürlich unsere 50 Arbeitsplätze, die wir da eben mit dem PC ausrüsten müssen. Die sorgen dafür, dass die immer laufen und natürlich auch die aktuellen Lizenzen eingespielt werden und so, diese ganzen Dinge.
Okay. Ja, beeindruckend. Gut, Haskell Stadtwerke, ihr seid so 50 Leute. Ich habe mir mal so aufgeschrieben, so Gesellschafter, es gehört alles der Kommune quasi, ne? Alles der Stadt. Und Schwerpunkte kann man fast gar nicht sagen. Ne? Ihr seid so breit aufgestellt. Schwerpunkte sind halt erneuerbare, regenerative Energien schon seit jeher. Ja. Okay. Und wie würdest du so die Kultur beschreiben, die bei euch so ist? Was für Leute arbeiten da bei dem Stadtwerk? Ist es so dieses typische Stadtwerke-Vorurteil? Keine Ahnung. So ein bisschen Dienst nach Vorschrift und so ein bisschen... Oder sind sie alle total offen, so wie du? Hast du die alle angesteckt mit deiner Neugier und deiner Offenheit? Oder?
Ja, also sagen wir so, also ich würde uns nicht als klassisches Stadtwerk bezeichnen, das sie erstmal zurückhalten und lass erstmal die anderen machen.
Ja.
Also wie gesagt, wir haben hier jetzt mittlerweile auch einen ganzen Mitarbeiterstab mit jungen Ingenieuren, also hier auch, so komisch das klingt, als kleines Unternehmen auch Forschungsarbeiten machen, auch EU-Forschung. Und von daher, wie gesagt, konnten uns so einen kleinen Mitarbeiterstab mit jungen Leuten, jungen Ingenieuren eben hier zusammenstellen, die eben diese Forschungsprojekte begleiten und natürlich auch zum guten Teil darüber finanziert werden. Und das bringt natürlich immer wieder neue Ideen mit rein. Und wie gesagt, von daher haben wir natürlich auch alte Erfahrene, die eben im Netz dann tätig sind. Also die Mischung macht es. Ne? Also ich denke, jetzt zu sagen, mit dem Typ kommt man da weiter, sondern das muss alles passen, muss harmonieren. Und wie gesagt, wir versuchen da natürlich auch immer wieder Leute zu bekommen, weil man ist ja kleiner Ort. Von alleine kommen die da nicht her.
Richtig.
Und also wir haben jetzt Leute aus Regensburg, da haben wir einer aus Bamberg. Ne? Also wie gesagt, es ist so, dass natürlich, wenn man ein bisschen bekannter wird, natürlich auch die jungen Leute sagen, das klingt ja interessant. Und die wollen halt auch interessante Aufgaben und nicht diese 0815. Ne?
Ja.
Jetzt morgen machst du den Hausanschluss und prüfst die Sicherung. Und wenn nicht, dann lässt es halt danach genau rum.
Ich dann immer so reflektiere, ich habe ja hier auch mit so ein paar Stadtwerken in NRW zu tun, auch kleinere, auch noch kleinere als bei euch. Und da höre ich halt auch immer, ich kriege diese Leute nicht, ich kann sie nicht bezahlen. Sozusagen, und ich bin mit der Mannschaft jetzt sozusagen am Limit, kann auch keine neuen Themen machen. Das ist dann immer so ein Teufelskreis und du erzählst eine ganz andere Geschichte. Ich kann mir schon vorstellen, natürlich, wenn man interessant, so ein bisschen schon mal gezeigt hat, dass man was vorhat, wie ihr in der Vergangenheit und interessante Themen hat, dass sie dann auch kommen. Weiß ich, wie das mit dem Geld ist. Man hängt ja da auch in so.
Also auch da ist natürlich kommunales Unternehmen, da wachsen die Gehälter auch nicht in den Himmel. Ne? Also wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache. Man muss halt auch schauen, wie gesagt, mit interessanten Aufgaben. Und das ist halt mittlerweile auch, muss man, muss jetzt fairerweise sagen, bei den jungen Leuten nicht immer nur das Geld im Vordergrund, ne? Sondern also wenn die dann sehen, dass da eben neue Technologien mitentwickelt werden, also entwickelt werden, angewendet werden. Wir sind, also ich würde uns immer als Anwender bezeichnen, nicht als Entwickler, weil dafür ist immer zu klein. Und wir nehmen halt die Technik, die am Markt verfügbar ist und setzen die ein und können eben dann auch zeigen, es geht's oder geht's nicht. Mhm. Oder wie kann man das noch optimieren? Und ja, auch so große Konzerne wie Siemens sind ja bei uns, Partner. Wobei es natürlich immer schwierig ist, mit so einem großen Konzern dort auch die richtigen Leute zu finden. Ja. Ja, und das muss halt immer wieder gelingen, weil so ein großer Laden natürlich viele, Fallstricke hat, aber letztendlich, wie gesagt, kann man auch solche Projekte nach vorne bringen. Wir arbeiten natürlich immer lieber mit mittelständischen Firmen zusammen, aber wie gesagt, manche Dinge werden halt auch nur von großen Konzernen mit weiter vertrieben und entwickelt. Und ja, ein wichtiger Partner für uns ist Greenpeace Energy, die mittlerweile Green Planet Energy dann heißen demnächst. Und auch da bin ich mit den beiden Vorständen in engem Kontakt und da würde ich schon als freundschaftlichen Kontakt bezeichnen, dass man da eben immer, wenn man neue Projekte macht, wir haben jetzt einen großen Batteriespeicher mit 10 MW von Siemens angeboten bekommen und dann haben wir halt mit diesen Partnern, die wir da kennen, gesagt, wollen wir das nicht mal selber übernehmen. Ja. Weil Siemens da wieder ausgestiegen ist aus dem Geschäft, das ist ja da bei den großen Konzernen so. Ne? Ja. Also da ist ja nichts beständiger als der Wechsel bei denen, auch personaltechnisch. Also bei uns, sowas wie ich jetzt 23 Jahre, wird bei großen Konzernen nicht in Führungsebenen zumindest möglich sein. Ja. Ja, weil da gibt es vielleicht maximal 5 Jahresverträge, wenn es lange ist. Mhm. Und das sind halt so die Dinge, die halt bei uns einfacher oder besser sind. Man muss die Dinge, die man halt in Anführungszeichen eingefällt, dann auch bis zum Schluss durchziehen. Und jetzt, wie gesagt, übergebe ich das ja letztendlich an die jüngeren Leute dann weiter, weil alles, was wir jetzt machen, spreche ich mit denen ab und sage, pass auf, wenn ihr das nicht für erfolgreich oder erfolgsversprechend haltet, sagt mir das, weil ich kann das jetzt, also die meisten Anlagen sind ja so erst nach 8, 9, 10 Jahren wieder.
Das ist schon so eine Zeitspanne,
wo die passiert. Dann kann man sagen, ja, hat sich rentiert oder nicht, oder welche Rendite hat man erwirtschaftet. Und wenn man halt in die Zukunft da reingeht, das ist ja, denke ich, oft auch so, die Führungskräfte sind ja meistens schon ein wenig älter. Ne? Mhm. Und wenn die dann irgendwelche Entscheidungen treffen, wollen die möglichst sagen, ja, nicht, dass mal einer nachsagt, das funktioniert doch nicht. Mhm. Dann mache ich lieber nur die Anführungszeichen ganz sicheren Geschichten und da kommt man halt nicht viel weiter. Ne?
Aber ich denke mal so, wenn du noch auch 4, 5 Jahre hast bis zur Rente, dann kannst du doch auch noch mal irgendwas wagen, dann ist es doch safe. Natürlich. Also ist doch
scheißegal. Ja, das ist die andere Seite. Ne? Das verstehe ich dann einmal nicht. Ja. Auf was will man da noch warten? Ne? Ja. Auch bei Bürgermeistern, ne? Wenn die jetzt ihre letzte Amtsperiode haben, da zu zaudern oder rumzuknausern, ist ja oft so. Ne? Also letztendlich wird ja immer das Geld so als die, ach gut, wir können uns das nicht leisten. Ne? Das ist das einfachste Argument, ne? Um was nicht zu machen. Ja. Ne? Wobei das Argument zieht nicht mehr, weil die Zinsen bei den Banken, gerade für Kommunen, die sind kleiner 1%. Ne? Also es ist ja auch jetzt keine große Herausforderung mehr, Investitionen zu machen. Wir haben einen Windpark mit 45 Millionen Euro Investitionssumme.
Ihr habt den gemacht.
Ja, wir nicht alleine. Ne? Also leider haben wir da aus meiner Sicht viel zu wenig investiert, weil wir hatten jetzt eben die Ausschüttung und das hätte uns natürlich auch gut zu Gesicht gestanden, wenn wir die volle Ausschüttung bei uns hätten. Aber da hätten wir den Mut haben müssen, eben das auch alleine durchzuziehen. Ne?
Aber ihr habt es jetzt mit Partnern, aber habt ihr die
Funktion? Mit Partnern, also mit, Kommunen, beziehungsweise, also mit dem Landkreis, dann den Bürgerenergiegenossenschaften. Ne? Auch das ist wichtig, dass man die Leute zumindest mit dran teillassen will oder kann. Und das sind immerhin 3 Millionen Euro gewesen, die da eingesammelt worden sind für den Windpark. Und so, dass man das Eigenkapital von 12,5 Millionen da zusammen gebracht hat. Und wie gesagt, war anstrengende Zeit, aber weil wir auch einen Baustopp hatten, natürlich Klage dagegen und was halt so üblich ist. Ne? Und wir machen es uns in Deutschland ja, meiner Ansicht nach, unnötig schwer, uns da weiterzuentwickeln, weil eben irgendwelche, sagen wir mal, rechtliche Dinge ja immer möglich sind. Und das macht halt viele unsicher. Ne? Und vor allem natürlich ist es auch nervig. Ne? Also das muss man durchstehen eben. Und wie gesagt, wenn man dann eben in so einer Phase ist wie jetzt, wo die Anlagen jetzt seit 2015 laufen und jetzt eine Ausschüttung von über 700.000 Euro möglich ist, ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Aber das kann man vorher natürlich nicht garantieren.
Nee. Aber, ja, ich find's, also, aber du sagst, nochmal zu Verständnis, man musste 12 Millionen dann einsammeln zusammen und dann konnte man sich den Rest leihen und dann hatte man das so zusammen so ein bisschen, ne? Und das, na gut, das ist dann so eine Kraftanstrengung durch diesen ganzen Ort, durch die ganze Stadt. Ich meine, ist ja ein Riesenbetrag. Ich weiß gar nicht, wie so ein Haushalt da aussieht in Haßfurt, aber 45 Millionen,
weiß ich nicht. Sagen wir so, das ist natürlich schon was Außergewöhnliches. Ja. Aber wie gesagt, war ja, weil eben da verschiedene, auch Greenpeace Energy war da mit dabei. Ne? Ja. Also wie gesagt, deswegen für uns ein wichtiger Partner und auch ein verlässlicher Partner, das ist ja auch immer ganz wichtig, ne, dass man dann eben mit Leuten arbeitet, die natürlich auch sich mit der Materie auskennen, weil wenn ich da irgendwelche Versorger, Windkraft haben wir auch noch nie gemacht. Ne? Ja. Und Greenpeace Energy hat schon einige Windparks gebaut, deswegen waren die für uns eigentlich schon oder sind nach wie vor sehr interessante Partner, weil wir da Know-how aus sich austauschen kann. Es gibt dann Dinge, wie gesagt, die Bau- und Gasanlage, die wir ja bei uns in Haßfurt seit 2016 laufen haben, eben auch gemeinsam mit Greenpeace Energy finanziert. Ne? Und ja, auch die Sachen laufen halt und funktionieren, wenn man eben Partner hat, die eben ja auch nicht, sagen wir, vor jeder Kleinigkeit da zurückstrecken. Ne? Ja. Wenn da irgendeine kritische Anmerkung kommt, ja, und in der Kombination ist es überhaupt noch nicht gebaut worden und ob das funktioniert, das Einspeisen ins Erdgasnetz ne? und Wasserstoff gefährlich explodiert.
Ja. Aber, also, aber sag mal, andere Stadtwerke könnten das da auch machen, oder? Greenpeace Planet Energy ist dann jetzt nicht nur für Haßfurt da, ne?
Nee, also die bieten es für viele andere auch an oder beziehungsweise mittlerweile kann das auch wirklich jeder selber machen. Wir wollen ja hier noch eine weitere Bauergesellschaft mit jetzt 10 anderen Stadtwerken in unserer Größenordnung bauen. Auch das wollen wir ja mal zeigen, dass wir auch selber in der Lage sind, solche Anlagen zu bauen, auch wenn sie jetzt noch keine wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Aber wir wollen ja auch Erfahrung sammeln, ne? Weil letztendlich geht es ja darum, der Wasserstoff, die Technik kommt, ne? Und je früher man sich beschäftigt, umso eher kann man natürlich auch Dinge besser einschätzen. Und wenn man zu 10 ist, auf 10 Schultern verteilt, ist das wirklich für jeden überschaubar. Ja, und wenn er da, sagen wir mal, die Finanzierungen sind ja auch relativ günstig. Und dass der Wasserstoff irgendwann natürlich auch kostendeckend erzeugt werden kann, ist auch klar. Ich meine, im Prinzip wäre es ganz einfach, so wie man es früher gemacht hat, eben die großen Kraftwerke sind ja über Steuern finanziert worden und dann hat man nur noch die Betriebskosten gehabt. Und jetzt muss man ja alles selber finanzieren. Da haben wir bei dieser Bau-Gesellschaft keinen Cent Fördergeld bekommen. Ne? Wir waren da 2015 in München im Wirtschaftsministerium und haben gesagt, Wasserstoff, was wollt ihr mit Wasserstoff? Und jetzt reden sie alle davon, also ob sie es erfunden hätten. Also das sind halt alle so Sachen, die man muss die richtige Idee zur richtigen Zeit, ne? Wenn man die hat, dann, wie gesagt, ist es natürlich einfacher, aber wenn man natürlich seiner Zeit ein bisschen voraus ist, ist es auch kein Nachteil. Ne? Außer, dass es finanziell nicht ganz so lukrativ ist.
Okay, und partnerst du auch mit anderen Stadtwerken?
Oder? Ja, selbstverständlich, also das ist ganz wichtig. Wir haben Netzwerke eben gerade hier bei uns über die Ostbayerische Technische Hochschule in Amberg mit dem Markus Brautsch, mit dem Professor Brautsch, der eben hier das geschafft hat, weiß nicht, über 200 Netzwerkpartner zusammenzubringen, insgesamt in ganz Bayern. Und mittlerweile jetzt auch, letzten Donnerstag war ich erst dort und habe da auch einen Vortrag über unsere Anlagen hier.
Wie heißt das Netzwerk nochmal? Wie heißt das?
Das ist RAIV. Für was steht es wieder? Also regionale. Irgendwas. Innovative Versorger. Wir haben mal irgendeinen Namen gesucht und dann war das eben so, der Name, das ist eines dieser Netzwerke. Es gibt da noch viele andere, die eben mit der Industrie, mit den Krankenhäusern, mit den verschiedensten Partnern aus Industrie und so weiter zusammenarbeiten. Und es ist immer so ein Austausch. Ich sage, das muss ja nicht jeder alles selber erfinden. Und es ist sehr, sehr interessant. Ne? Also wo man dann eben auch Projekte bei anderen sich immer anschaut und kann man eben überlegen, ob man das selber bei sich auch brauchen kann.
Und, also und sind die, ich frage mich halt, sind die dann alle so drauf wie ihr oder wie du? Oder sagen auch manche, ja, also das geht bei uns nicht so, wie ihr das in Hasso gemacht habt?
Nee, also sagen wir so, bei diesem Netzwerk da reif, bei diesen Kollegen, also es sind lauter Leute dabei, die sagen, okay, das probieren wir. Ich sage, wir machen ja auch wieder die eine Bau-to-Gas-Anlage, obwohl wir wissen, dass die jetzt wirtschaftlich gar nicht zu bauen ist. Mhm. Ne, aber die Einspeisung da in das überregionale Erdgasnetz, auch das wollen wir ja zeigen, dass das alles funktioniert. Mhm. Und also technisch habe ich überhaupt keine Bedenken, das haben wir hier alles gelöst. Mhm. Jetzt muss man noch die wirtschaftliche Seite hinbekommen. Und wenn man da natürlich das eine oder andere Fördergeld bekäme, was sinnvoll eingesetzt wäre übrigens, dann könnten wir die alle schon bauen. Man wollte das so bauen, dass alle anderen Werke bei sich selber das auch bauen können.
Der Nachteil ist ja immer bei diesen Fördergeldern, ihr habt wahrscheinlich schon zu früh angefangen. Dann sagen die mal, ja, ihr seid schon dabei, deswegen kriegt ihr kein Geld
mehr. Genau, das ist ja das. Und du darfst dann nicht vorher angefangen haben. Ne? Also, also diese Kriterien, und dann prüft ihr jährlich nochmal. Ne? Ja. Also diese Projekträger und also diese Wege sind so kompliziert. Mhm. Und also, wie gesagt, wir haben ja da wirklich Leute, die eben sich nur um solche Forschungsanträge kümmern. Ne? Ja. Also über diese Netzwerke. Ne? Mhm. Und nur so, wie gesagt, kann man das überhaupt bearbeiten. Weil die meisten denken sich auch, Gott, bis ich das ausgefüllt habe und beantragt habe, das ist mir alles viel zu kompliziert. Und wie gesagt, man weiß man ja gar nicht, ob sich's wirklich dann letztendlich rechnet. Und wenn man halt dann im eigenen Haus keine Leute hat, die sagen, ja, wir machen es trotzdem oder wir versuchen es trotzdem, dann wird es natürlich schwierig.
Okay. Irgendwie scheinbar, ich weiß nicht, hast du auch Kontakt zu Stadtwerken in NRW hier oben?
Ja, also da ist es eher weniger. Also wir haben natürlich immer wieder mal einen Austausch, wenn halt so diese großen Tagungen sind. Ja. Gut, in den letzten zwei Jahren sind die ja auch ausgefallen. Und da ist auch mehr so ein Austausch auf den Messen, ne? Auf der E-World zum Beispiel. Ja. Und da ist es immer wieder, also trifft man wieder den einen oder anderen. Aber wie gesagt, bei uns ist hier in den nordbayerischen Raum gibt es verschiedene Einkaufsgemeinschaften auch. Ne? Also wie gesagt, alles alleine, das schafft man sowieso nicht. Und deswegen, wie gesagt, ist es eben hier ein Netzwerk, das auch funktioniert.
Sehr gut. Cool, aber jetzt, du hast bestimmt schon tausendmal erzählt, eure Smart Media Geschichte, das war ja auch was du ganz, ganz früh angefangen hast, von den Investitionen, denke ich mal, noch überschaubarer als diese Projekte, von denen du eben jetzt gesprochen hast. Mhm. Kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, so was ich mir jetzt, ich habe das auch so irgendwie registriert, aber nicht so intensiv, was ich jetzt nochmal rausgesucht habe. 2008 habt ihr irgendwie beschlossen, ganz Hassfurt mit Smart Mietern, die damals, glaube ich, sehr neu waren oder sozusagen auszustatten. Das habt ihr dann auch irgendwie gemacht. Kannst du da nochmal die Geschichte kurz zusammenfassen, warum ihr das gemacht habt?
Es hat ja, die EU hat es ja damals schon mal vorgeschrieben. Okay. Also Smart Meter Rollout war verpflichtend.
Aber die wenigsten gucken ja zur EU. Die sagen ja,
bei meiner Kommune. Das damals schon dreimal nicht. Ne? Also 2008, was EU, was Brüssel, was wollen denn die? Ne? Genau. So, und die kümmern sich um die krummen Gurken oder sowas. Genau. Und das Ganze war halt dann eben so. Und da war für uns natürlich wichtig, dass wir diese Powerline-Geschichte ausgebaut hatten vorher. Ne?
Ja, das war davor
schon. Zu jeder Trafostation eine Datenverbindung. Ja. Ne? Und das Hauptproblem war ja damals eben, der Smart Meter wird eingebaut und in der Trafostation kommen die ganzen Daten zusammen. Mhm. Aber wie kriege ich sie von da weiter in unsere Zentrale? Ne? Ja. So, und da hatten wir eben das Netz schon ausgebaut, haben mit dem damaligen Anbieter auch gesagt, ja, das ist für uns kein Problem. Und natürlich auch datenschutzrechtlich damit kein Problem, weil man nicht in fremde Netze geht. Und gesagt, und da kommt auch keiner rein. Und mal an die Stromleitungen ranzugehen, ist ja auch nicht ganz so ungefährlich. Ne? Also von daher, wie gesagt, war das Ganze eigentlich dann relativ einfach umzusetzen. Und dann haben eben damals mit dem damaligen Bürgermeister, pass auf, wir könnten da einer der First Mover werden. Ne? Ja. Und dann hat er gesagt, wenn du sagst, technisch, das funktioniert.
Aber das kostet auch Kohle, diese ganzen Smart Meter da.
Ja, 1,4 Millionen Euro hat es damals gekostet. Ja. Ne? Und mit den Servern und den ganzen Dingen, die man da braucht. Und das, sagen wir, die Zähler sind ja über dann 10 Jahre abgeschrieben worden. Mhm. Und jetzt dann auch verlängert, weil man die ja auch, sagen wir mal, über solche Losprüfungen, die es da gibt, nur verlängern kann. Die Eichzeit, das ist ja auch sowas, ne? Ja. Elektronischen Zähler zu eichen, muss man heute noch ein Rätsel, wie man das macht, aber gut. Ja. Bei den mechanischen ist klar, dass irgendwann mal ein bisschen Verschleiß, aber bei den elektronischen, Elektronik geht oder geht nicht.
Eicht man sie halt, okay.
Ja,
da kann man sie aber noch länger nutzen, ne? Noch hat man mehr als 10 Jahre.
Mhm. Genau, ne? Und wie gesagt, also 8 Jahre plus dann nochmal 5, ne? ist der genaue Zeitraum. Aber dann haben wir ihm gesagt, gut, wenn sie 8 Jahre durchhalten, dann sind wir so bei einer schwarzen Null, und wenn sie 13 Jahre durchhalten, dann haben wir hinten raus sogar einen kleinen Gewinn.
Ja, aber hätte man gar nichts gemacht, hätte man die, da hätte man ja gar nicht die, das wäre auch gegangen. Da wär gar, das
wäre auch gegangen.
Ja.
Also sagen wir mal so, ich glaube, es hat eine Verpflichtung gegeben von der EU, aber dann hat man das in Deutschland ja wieder mal zerredet.
Ja.
Und es ist ja bis heute, ne? Dieser Smart Meter Rollout, da kam das Gateway, dass es sicher ist und dass da halt die Datensicherheit ist dann hochgespielt worden. Und also ich, wie gesagt, es ist natürlich wichtig, dass da keine, sagen wir mal, Manipulation stattfinden kann. Mhm. Aber wenn du das in einem eigenen Netz hast, ne, da kann ja eigentlich in keiner rein. Und wir haben keinen Zugriff übers Internet. Eben zugelassen auch da. Ja. Und von daher, wie gesagt, war das für uns auch safe. Und aber ist ja bis heute noch nicht offiziell anerkannt, dass man das eben so betreiben darf. Ne?
Habt ihr denn ein Problem heute? Das ist das eben
so im rechtsfreien Reihenraum? Also Bestandsschutz nennt sich das. Ne?
Bestandsschutz?
Sagen wir mal so, es wäre ja auch widersinnig, Leute zu bestrafen, nur weil sie innovativ gehandelt haben.
Hm? Gut, das kommt aber schon mal vor. Ne?
Ja, also kommt mit Sicherheit vor, muss man mitrechnen. Also kann passieren. Und wie gesagt, von daher, wie gesagt, ist es für uns jetzt so, dass wir damit jetzt auch kein finanzielles Problem haben. Damals war es ein Risiko, ne? 1,4 Millionen zu investieren. Wenn das System nicht funktioniert hätte oder die Smart Meter verboten worden wären oder werden sie gleich wieder ausbauen müssen oder irgend sowas. Ne? Aber wie gesagt, jetzt ist der Zeitbereich vorbei. Ja, und wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade dabei, die zu ersetzen.
Die erste Generation.
Auslaufen.
Die erste
Generation. Ja, wobei wir die eigentlich gar nicht ersetzen müssen, weil die nach wie vor wunderbar funktionieren.
Und warum macht ihr das dann
trotzdem? Ja, weil es eine Vorschrift ist. Ne?
Du also ihr könnt
einmal verlängern. Die Eichzeit.
Ne? Ja, okay.
Und auch das, wie gesagt, wäre mal interessant zu prüfen, wo da das Problem liegen sollte. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, wir bekommen ja jeden früh die Meldung, dass eben die Daten übertragen worden sind, weil unsere Endkunden auch jederzeit nachvollziehen können, wie ihr Lastverhältnis oder ihr Verbrauch ist. Ne?
Ja, das habe ich nämlich gelesen. Ich habe dann nochmal natürlich geguckt, hier auch Google-Rezension, und dann stand da einer, im Internet kann man seinen Verbrauch und ob man mit seinem Abschlag hinkommt, nachkontrollieren. Das finde ich, ist doch schon mal der Hammer oder so. Genau.
Also sagen wir so, und jetzt noch mal interessanter, wenn einer eigentlich eine PV-Anlage hat, einen Batteriespeicher hat, eine Brennstoffzelle hat zum Beispiel als Heizung, auch das gibt es ja schon, ne? Mhm. Dann hast du ja keinen Bezug mehr im Prinzip, sondern du kannst dann mal nachschauen, wie war denn das, wann habe ich zurückspeist, ne? Im Prinzip kann man das dann in Anführungszeichen nochmal optimieren, wenn man seiner Frau sagt, pass auf, du musst jetzt tagsüber die Waschmaschine, also das ist natürlich, man merkt, ich bin alt, ne? dass ich mit Waschmaschine
Frau
in Verbindung bringe. Also von der Seite her, also wenn man wäscht, kann man das natürlich jetzt tagsüber machen, was früher wo der Strom teurer war. Ne? Jetzt ist es, wenn die Sonne scheint, natürlich immer am günstigsten, das selber zu verbrauchen. Mhm. Und wie gesagt, aber man muss sich da überhaupt nicht umstellen. Ne? Also, im Prinzip ist man viel freier eigentlich. Ne? Also Sonnenschein, also schalte ich jetzt die Spülmaschine oder die Geschirrspülmaschine auch ein. Ja. Und dann weiß ich, das wird erstens über Sonnenenergie erzeugt, ne? Auch ein gutes Gefühl. Und zweitens kostet mir, also nichts kann man nicht sagen, weil die Anlage ja auch was gekostet hat. Ja. Aber das ist ja auch so, wenn sich heute bei uns einer ein Auto kauft, dann macht er keine betriebswirtschaftliche Rechnung, was ihm das Auto jetzt jeden Tag kostet, sondern das hat er jetzt gekauft, das ist bezahlt, der Betrag jetzt vergessen. Mhm. Und so ist es auch mit der Photovoltaikanlage. Ne? Mhm. Also, ich kenne da die, also sind die wenigsten, die da noch betriebswirtschaftlich dann rechnen.
Ja.
Aber wenn sie es machen, wissen sie, merken sie auch, dass sie nach 8, 9 Jahren die Anlagen bezahlt haben und 20 Jahre läuft das EEG. Ne?
Ja, aber es sind natürlich so Puzzlestücke, ne? Also ihr hattet dann, ihr habt schon mal irgendwas ausprobiert mit dem Powerline. So, als Ergebnis war diese Anbindung da. Das haben dann ganz viele andere auch nicht. Dann natürlich das Risiko in die Technik zu investieren, von der man damals noch nicht wusste, ob es funktioniert. Zip, zap, okay, das gemacht. Und aber ein Geschäftsmodell ist auch trotzdem nicht draus geworden. Oder dass ihr das jetzt wieder... Weil viele sagen ja immer, die Kunden wollen es gar nicht. Was spare ich dann damit? Und wie entsteht da dadurch wieder neue Erlöse? Oder?
Das ist wie in der Politik. Ne? Wenn man behauptet, der Wähler will das nicht oder der Bürger will das nicht. Ne? Also das reden sich die Politiker ja ein. Ne? Das darf er nicht wollen, weil ich will es ja auch nicht. Ne? So auf die Art und Weise. Und das ist da auch, was der Kunde will und was er nicht will. Ne? Also das brauche ich nicht zu beurteilen. Ne?
Aber habt ihr sie vorher gefragt? So, es gibt ja diese im Innovationsumfeld. Ja,
natürlich. Ne? Also wenn einer, sagen wir, diese Auswertung nicht will, muss er sie nicht nehmen.
Ich meine auch vorher. Habt ihr vorher geprüft, ob unsere Leute überhaupt mit Smart Mietern, mit dieser Dienst irgendwas, ob das ein Bedürfnis ist? Oder habt ihr einfach gesagt, wir bauen das jetzt mal ein und dann gucken wir mal?
Ja, also sagen wir mal so, also eine Energiewende ohne Smart Mieter geht nicht. Das ist ein Puzzleteil, das Voraussetzung ist, weil ich ja zeitgleich messen muss. Weil ich an der Börse ja Stundenpreise habe, ne? Und bei uns kann jeder, er muss nicht, aber er kann Börsenpreise
direkt
einkaufen. Ne? Also müssen wir börsenorientierten Tarif nennen, weil wir ja keine Stundeneichung haben für den Zähler. Ja. Ne? Wobei der so hinreichend genau ist, dass das wirklich kein Problem ist. Und letztendlich kriegt er am Jahresende ja einen Durchschnittspreis. Und jetzt rein theoretisch hat bei uns jeder, kann jeder einen anderen Preis haben. Als Durchschnittspreis, weil er ja einen anderen Verlauf hat. Ne?
Ja.
Der eine hat eine PV-Anlage, der andere nicht. Ne? Und das sind halt Dinge, die wir dann in unserer Rechnung darstellen. Das ist ein Durchschnittspreis. Da mal 28,45 Cent bei dem einen, beim anderen 29,36, weil er halt ein bisschen einen anderen Verbrauch hat. Aber er hat in den 8.760 Stunden, die er das Jahr hat, eben 8.760 Preise.
Wie rechnet ihr das denn überhaupt ab? Da gibt es ja noch so Anbieter, die da solche Tarife gar nicht abbilden können in ihren Abrechnungssystemen. Ja,
auch das war für uns, das war auch so eine Sache, die haben wir auf der E-World, die D-Systems ist auf uns zugekommen, großer Verein. Ne? Ja. Und er hat gesagt, ja, also wir machen ja Minutenabrechnung bei den Handys, dann können wir auch eure Minuten oder Stunden oder Viertelstunden, was ihr da wollt, machen. Habe ich gesagt, ja, dann macht das mal, weil wir haben Stundenwerte. Ja. Ne, wenn ihr wollt, können wir auch Viertelstundenwerte machen. Ja. Und dann waren die, machen wir. Und dann waren da also mal 15, 16 Leute von der D-Systems und drei Leute von uns, ne? So in dem Verhältnis. Ja. Und die halt dann das alles da, die ganze Software da umgekrempelt haben.
Ja.
Und mittlerweile, wie gesagt, haben wir als kleines Haus ein SAP-System.
Ihr habt SAP, okay.
Ja, das Stundenwerte abrechnen kann.
Ja.
Und haben da eben auch der damalige Subunternehmer von T-Systems hat eben das übernommen und mit denen arbeiten wir jetzt weiter zusammen und wie gesagt, können uns das so leisten, dass wir eben auch ein SAP-System mit hinten dran haben.
Ja, okay.
Und wie gesagt, ist eine Software, die natürlich das normale Abrechnung sowieso kann, aber auch jetzt Stundenwerte abrechnen kann. Und das ist eigentlich was Besonderes, also weil früher oder später muss das ja jeder mal können.
Mhm.
Und wie gesagt, von daher kann man nur empfehlen, wenn der mal Interesse hat, kann man natürlich gerne da auch weiter vermitteln, beziehungsweise das gleiche System mal sich anschauen. Wir haben eine Auswertung, also wenn mal die Smart Meter eingebaut sind und auch funktionieren.
Ja.
Und von daher ist das eben eine Abrechnung, die jetzt für uns Standard ist. Ne? Aber es war auch natürlich eine Herausforderung, mit so einem großen Unternehmen sowas zu machen. Die haben sich natürlich auch wieder zurückgezogen. Ne? Auch
ja, die wollen doch jetzt, was macht ihr da? Also viele steigen auch um oder aus bei SAP, die großen, im Power Cloud und irgendwas anderes.
Ja.
Was macht ihr da?
Also momentan, wie gesagt, nachdem das jetzt alles stabil läuft, werden wir das weiter fortführen. Das ist ja bei SAP diese HANA-Umstellung, die ja im Raum steht. Ne?
Genau.
Auch da, wie gesagt, haben wir mit unseren Softwareentwicklern gesprochen. Auch das, wenn sie sich jetzt zutrauen, die Umstellung, ist natürlich eine Frage, wie teuer sind die Lizenzen für kleinere Unternehmen. Aber auch da werden wir mal kurzfristig entscheiden, weil dieses Auswertesystem ist separat. Ne? Also
Aber so auf der Basis da programmieren. Aber habt ihr Entwickler auch selber bei euch beim Stadtwerk? Softwareentwickler?
Nee, also okay. Da haben wir jetzt auch eine Firma, die für uns das macht.
Okay.
Mhm. Und die Incept 4 heißen sie, jetzt machen wir kurz Werbung.
Ja, wieso nicht?
Und, ja, also wie gesagt, die sind in Münster und in München vertreten. Ja. Und wie gesagt, ist so eine mittelständische Firma, die eben auch SAP-Experten natürlich hat. Und die es geschafft haben, eben diese Software hier für uns so anzupassen, dass wir eben diese Stundenwerte abrechnen können.
Okay, also ihr habt diese Smart Meter da eingebaut. Dann habt ihr auch noch quasi so ein SAP-System vergewaltigt. Ja. Ihr seid bestimmt die kleinsten Stadtwerke bei denen auf der Liste, ne? Da gibt es auch immer so dieses...
Davon gehe ich mal aus.
Da gibt es auch immer so dieses, ab 100.000 Zählpunkten gab es mal so eine Grenze irgendwie, ne?
Genau,
okay, aber nochmal zurück zum Geschäft. Aber gab es jetzt ein Geschäftsmodell, dass ihr also... dass sozusagen durch den Einbau der Smart Meter, durch Tarife, dass irgendwie mehr Marge bei euch hängen geblieben ist, dass sich das gelohnt hat irgendwie? Kannst du solchen Leuten...
Also das ist ja der Vorteil bei kommunalen Unternehmen. Ne? Auch wenn was sich kostendeckend darstellt, sind wir ja schon zufrieden. Ne?
Ja, okay.
Also wenn man jetzt kein Defizit mit erwirtschaftet und wie gesagt, jetzt rückblickend können wir ja sagen, wir haben ja auch was... erwirtschaftet damit jetzt, ne? Zumindest die letzten Jahre, weil ja die Zähler dann bezahlt waren und wir letztendlich, die haben ja auch über Leasingmaßnahmen, ne? Deswegen auch, das muss man nicht komplett gleich auf einmal finanzieren, sondern es wird über Leasing damals gemacht, dann zwischendurch hat man es mal umgeschuldet, weil eben die Zinsen runtergegangen sind, also es muss halt auch da immer flexibel sein und natürlich auch, wenn wir von der kaufmännischen Seite her Leute haben, und wir arbeiten ja auch gerne und intensiv mit der Sparkasse zusammen, ne, die uns da auch immer wieder Hinweise geben, momentan wäre es besser, wenn man so rum machen würde, ne, weil die Zinsen eben sich entsprechend so entwickelt haben. Und und von daher ist es wirklich so eine Partnerschaft, die man auch lokal hier lebt, ne, mit den verschiedenen Institutionen.
Aber würdest du jetzt Stadtwerken heute auch empfehlen, jetzt warte nicht auf den Rollout, bau einfach bei jedem das ein und auch nicht mit diesen komischen Grenzen, 6.000 Kilowattstunden, bau in deiner Stadt jetzt das ein, hol dir Kohle für 1% und mach's einfach. Würdest du das heute, würdest du das sagen?
Würde ich heute noch jedem empfehlen. Das Hauptproblem ist ja, dass diese Gateways nicht verfügbar waren.
Ja.
Also es ist ja, um diese Datensicherheit hinzubekommen, immer so ein Gateway notwendig und da mussten ja 3 am Markt sein.
Genau.
Ich denke, mittlerweile ist es soweit.
Ja.
Und wie gesagt, aber dann brauchen wir wieder einen Gateway-Administrator. Und also
das habt ihr aber alles auch jetzt nachgerüstet.
Nein, noch, wie gesagt, wir können das jetzt umstellen, wenn wir jetzt eben die nach den 13 Jahren ausbauen.
Ja.
Aber es sind auch gerade am Überlegen, ob wir nicht doch wieder die gleichen zugelassenen Zähler natürlich einbauen und unseren hinten hinhängen. Ne? Weil unser System läuft ja.
Ja.
Also um jetzt diese Visualisierung zu machen, kann ich ja den hinter dem, sagen wir mal, offiziellen Zähler hinhängen und die Datenübertragung ist ja alle schon realisiert.
Ja.
Ne? Und dann muss der auch nicht mehr in Anführungszeichen geeicht sein, sondern der entscheidende Zähler ist ja der eingebaute der über das Gateway dann irgendwo die Daten abruft, aber dann die anderen Datenübertragungswege haben wir ja auch. Ne?
Genau.
Und einen Zähler drin zu lassen, ist ja auch nicht verboten. Also jeder Privatmann darf sich ja einen Unterzähler setzen, wenn er wissen will, was da in der einen Wohnung und in der anderen Wohnung oder irgendwo verbraucht wird. Und auch das ist so eine Möglichkeit. Und da setzen wir uns alle zusammen, ist es möglich und in den meisten Verteilungen ist es möglich. Mhm. Und dann, wie gesagt, werden die neuen modernen Messeinrichtungen eingebaut und hinten dran in Reihe, wenn man so will, eben der jetzige Zähler, den wir haben.
Aber da musst du ja eigentlich noch, da wird ein anderes Stadtwerk sagen, ja guck mal, jetzt musst du ja noch mal investieren. Du hast vorher investiert.
Ja, hätte ich ja sowieso machen. Nach 13 Jahren hätte ich auch den anderen ja ausbauen müssen.
Mhm. Okay.
Und einen neuen. Das ist ja das Eichgesetz, dass ich immer nach einer gewissen Zeit neue Zähler einbauen muss.
Ja.
Na, und das hätte ich ja sowieso machen müssen. Und das war ja der große Vorteil, wenn man eben diese Verlängerung auf diese 13 Jahre hinbekommen hat, muss ja keiner hin und muss die ausbauen.
Ja.
Diese 80 Euro Montagekosten haben wir uns ja dann gespart.
Ja.
So, weil der dann länger drin bleibt. Also wie gesagt, insgesamt ist es eine Rendite zu erwirtschaften. Aber das haben wir vorher natürlich nicht gewusst. Es kommt auch keinen garantieren. Und da braucht man halt, wie gesagt, ein Gremium, das dann sagt, okay, das Risiko gehen wir einzumachen.
Es hat ja aber auch kein anderer in Deutschland das nachgemacht, oder? Es gab dann später so...
Es gibt schon ein paar. Also ja. Also die eben das gleiche System haben in Nürnbrecht. Das ist bei Köln irgendwo, ne? Die haben es auch gemacht. Und bei uns in der Nähe hier in Guxheim ist ein Versorger, der es auch gemacht hat. Das ist auch ein ganz kleiner Versorger. Ja? Also es hat mit Größe der Versorger nichts zu tun. Weil die Großen haben ja eher das Problem natürlich, die müssen jetzt nicht nur, in unserem Fall sind es 10.000 Zähler, die haben halt dann 1 Million Zähler vielleicht zu wechseln. Ja. Das ist halt ganz andere. Aber die müssen es ja auch machen. Also diese turnusmäßig, so nennt sich das, Wechsel von einem Zähler muss ja dann auch gemacht werden. Also müssen sie ja auch irgendeine Logistik haben, die das kann. Also warum kann ich dann nicht eben diese neuen gleich mit einbauen? Jetzt ist natürlich die Frage immer, ob die auch zugelassen sind und diese ganzen...
Ja, und ob man auch die unter 6.000, die man ja gar nicht muss, also, kann man...
Ja,
das ist... Aber deine Kollegen in Würzburg oder Schweinfurt, warum haben die das denn nicht auch, warum haben die es damals nicht ausgemacht? Oder,
weil sie es ausgesessen haben, weil sie gesagt haben, muss man, die anderen machen es doch auch nicht, dann machen wir es auch nicht.
Nur der Verrückte da in Haßfurt, der macht
es. Nein, wie der wieder, Der hat es wieder gemacht.
Okay, also finde ich spannend. Und Fazit ist halt, du sagst schon, ist eigentlich genau das Richtige gewesen. Und auch, also was haben die Kunden gesagt jetzt dann, als du das da eingebaut hast? Und diese,
also wir hatten einen Beitrag beim Bayerischen Fernsehen, da gibt es so eine Sendung Quer, heißt die, ne? Die halt alles ein bisschen, Und da waren wir dran und da haben die in der Innenstadt Leute befragt. Wissen Sie, dass Ihr Stadtwerk Ihre Daten kennt? Und da war die Antwort, das ist doch mir egal. Was wollen Sie denn damit anfangen? Ne? Ja. Und also es hat sich da keiner auch beschwert, weil die Daten sind ja auch nicht irgendwie zugänglich für andere, sondern die sind ja anonymisiert in unseren Datenbanken. Nur der sie anschauen will, der holt sich halt seine Daten her. Mhm. Ja, und wie gesagt, wir können nur generell eben sagen, so und so viele Kilowattstunden sind verbraucht worden mit dem und dem Profil, aber wer das war, ist ja auch gar nicht zuordnenbar. Ne? Also damit ist der Datenschutz ja auch gewährleistet. Ne? Und derjenige, der eben über unser Auswerteportal sich das anschauen will, der kann natürlich auf seine Daten dann zugreifen, aber halt auch nur auf seine.
Und wie war da die Resonanz so? Da,
ja, also es wird sehr, sehr...
Nutzen die das?
Ja. Also da ist eine hohe Nutzerquote mittlerweile. Ja. Vor allen Dingen jetzt durch die, wie gesagt, Eigenverbrauch von Photovoltaikanlagen. Weil da wollen die Leute wissen, ja wann speise ich denn zurück und wann, ne, und ich will jetzt mein Auto laden, wann ist da der beste Zeitpunkt dafür? Ne, und mittlerweile, wie gesagt, gibt es ja da auch die verschiedensten Systeme über Speicher, Batteriespeicher.
Aber habt ihr das bei euch, ist da so ein Energiemanagementsystem, habt ihr das dann dazu gebaut? Also ich dachte mal, 2008 gab es noch nicht so viel Eigenverbrauch, Eigennutzung, Eigenerzeugung.
Da ist alles über EEG finanziert.
Genau, aber habt ihr das dann ausgebaut? Es gibt ja da auch so eigene Firmen, die sowas machen, um das alles zu steuern. Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr dann noch eine Box dem hingehängt? Oder?
Im Prinzip geht es halt über die ganz normale Fritzbox. Also da kann er eben dieses Auswerteprogramm sich runterladen und dann eben vergibt er sich ein Passwort und natürlich einen Zugangsnamen. Und dann kann er eben auf seine Verbräuche draufschauen. Und wie gesagt, wenn er dann noch eine Batterie, also das bieten wir auch an, Batteriespeicher. Ja. Ne, und dann gibt es eben so eine App, die meisten, die sowas haben, haben auch natürlich ein Handy dann oder ein Smartphone. Und wie gesagt, da gibt es die verschiedenen Apps, wo man sich das anschauen kann und natürlich auch dann weiß, wann eben Energie im Überschuss da ist und dann kann ich eben das Auto anschließen.
Und aber du brauchst da noch ein paar mehr Zähler dann drin, damit du die PV-Anlage zählen kannst? Und damit
unser Zähler kann alles.
Okay,
Der kann vorher, links, rückwärts, also wie gesagt, das nennt sich 4-Quadranten-Zähler. Man braucht nur noch einen. Und das ist auch ein großer Vorteil. Ne? Mhm. Also wenn Eigenverbrauch ist. Wenn ich jetzt eine alte Anlage nach EEG habe, habe ich halt zwei Zähler drin.
Genau. Ne?
Aber rein theoretisch ist, wenn der jetzt umstellt, weil seit 20 Jahren sind abgelaufen, der will jetzt den Strom selber verbrauchen, dann bauen wir nur noch den einen raus und der andere kann dann eben auch die Differenz.
Der kann also auch getrennte Messungen da miteinander verrechnen und Differenzen.
Ja, genau.
Und, Okay, und diese App, da ist das diese Energy Assist, so nennt das,
oder ja, Assistant, genau.
Ist das das Ding? Habt ihr das denn selber entwickelt, diese App auch selber programmiert?
Ja, also sagen wir so, das waren Schüler hier am Gymnasium, die das damals probiert haben, ne, muss ich mal sagen. Und dann haben die es immer weiterentwickelt und wie gesagt, am Anfang, wie gesagt, war es ein bisschen holprig noch. Aber jetzt, die haben dann, wie heißt das, audiovisuelle Medien studiert in Stuttgart. Mhm. Und wie gesagt, jetzt ist es eine, würde ich sagen, perfekte App, die also auch verschiedene Grafikarten dann liefert und halt alles mit Balken oder Kreis oder wie man es halt haben will, ne? Strich punktiert oder also alles, was halt da mittlerweile möglich ist in der Technik. Und wir haben jetzt ja sowohl unsere Strom als auch unsere Gas und auch die Wasserzähler. Ne?
Also genau, das war jetzt nicht nur die.
Kannst da auch dann Wasserverbrauch nachvollziehen. Ne?
Ja, das heißt, aber ihr habt jetzt diesen Echolon oder so hieß es mal.
Echolon heißt der.
Ja. Und dann habt ihr aber einen Wasser- und einen Gaszähler auch digital gehabt und der Echolon zieht sich alles zusammen quasi.
Ja, genau. Oder? Die beiden, der Gas- und der Wasserzähler, schickt seine Daten in der Nacht zu 1 Uhr an den Stromzähler und dann um 2 Uhr wird er ausgelesen und dann holt er sich eben die Daten, die er eben hier gespeichert hat. Das ist praktisch unser, wenn man so will, Datenkonzentrator, ne? Also der eben sich die Daten da aus dem Haus holt, der schickt es dann wieder an den Datenkonzentrator in der Trafostation.
Ja.
Die wird dann direkt von uns ausgelesen und eben visualisiert.
Und wo liegen irgendwann alle Daten zusammen in der Datenbank bei euch dann?
Ja, bei uns in der Datenbank auf dem Server. Wie gesagt, der getrennt ist natürlich vom Internet, wo nur diese Daten auflaufen und dann eben nur einmal im Jahr, wenn die Abrechnung eben drauf zugreift, eben die Daten überträgt.
Okay. Ja, es hört sich alles so konsequent an. Ihr legt so eine Powerline dahin, dann haut ihr den Smart Meter rein, dann verkauft ihr dem diese Restanlagen, dann visualisiert ihr das. Ist so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch, so eines Marktzuganges.
Ja, also wie gesagt, das sind auch natürlich, muss man da die richtigen Leute immer wieder mal treffen.
Ja.
Ja, oft ist es ja Kombination aus unterhaltsamen Leuten und da habe ich dann auch den Michael Briebe da kennengelernt, mit dem sind wir beide ja zusammengekommen.
Genau. Ja.
Und wie gesagt, das sind halt auch Partner gewesen, die eben auch interessiert waren, dass das auch funktioniert, dass es weitergeht und nicht nur verkaufen wollten. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es ist ja heute noch eben die Freundschaft da. Das heißt, das Produkt hat funktioniert.
Mhm. Okay, also dann, das ist das. Ich gehe nochmal so ein bisschen durch. Also ihr habt, ich meine, Ökostrom bietet ihr an in reinster Form. Ihr müsst nicht mit Zertifikaten rummachen. Ne? Ihr könnt, ihr erzeugt alles für eure Einwohner sozusagen selber. Ne? Das ist,
also das können wir garantieren, dass wir eben die Mengen, die wir hier brauchen, weil wir auch, also das Einzige, was wir mit Herkunftsnachweise machen, ist eben das Wasserkraftwerk hier bei uns um die Ecke, also 11 Kilometer entfernt, wo wir eben die Wasserkraft dann eben auch über so einen HKN, das können wir, also haben wir über Uniper, weil leider die Wasserkraftwerke nicht zu erwerben sind, sonst hätten wir
das
schon gerne gemacht. Ja. Ne? Mhm. Also ist ja über die E.ON, über den E.ON-Konzern, denke ich, alles irgendwie gelaufen und manchmal weiß man ja gar nicht, was jetzt wem gehört, aber leider, wenn man dann sagt, ja, kann man so ein Wasserkraftwerk die Energie direkt kaufen oder so eine Anlage dann übernehmen. Nee, das geht leider nicht. Ne? Also
kann man gehört euch einfach nicht.
Ja. Die gehört uns nicht.
Nee. Aber könnte man jetzt nicht sagen, ich kaufe die komplette Lieferung da ab? Und
das haben wir auch gemacht. Wir haben eben diese 32 Millionen Kilowattstunden, die dieses Wasserkraftwerk hier am Main bei uns liefert, haben wir uns für die nächsten 5 Jahre gesichert.
Und da brauchen wir aber trotzdem noch HKNs dann?
Ja, das ist halt der Herkunftsnachweis, den muss man da führen und natürlich dafür auch einen Aufpreis bezahlen. Ja. Und die direkte Lieferung, da sind wir gerade drüber, ob das jetzt auch direkt funktioniert irgendwann mal.
Okay. Okay, ihr habt diesen Ökostrom, du hast irgendwann mal gesagt, ihr seid 220%, wie nennst du das, was ist das für eine Zahl?
Der Vertrieb, also wir erzeugen 220% mehr Strom, als wir an unsere Kunden verkaufen.
Okay.
Ja, und das sind eben in unserem Fall hauptsächlich über die Windkraft. Im letzten Jahr haben wir da über 60 Millionen Kilowattstunden über die Windkraftanlagen erzeugt, über die Photovoltaik so 15 Millionen, über unsere Biogasanlage 12 Millionen und eben diese Wasserkraft, da haben wir jetzt für heuer noch 25 Millionen, nächstes Jahr eben 32, die komplette Menge. Millionen Kilowattstunden und so 40 Millionen Kunden haben wir hier, an Gewerbe, Industrie und Endkunden. Und wie gesagt, und so 70, 75 Millionen haben wir insgesamt. Das sind halt auch Großkunden, wie bei uns Bosch Rexroth ist hier bei uns im Uponor Unico, also große, große Firmen, die jetzt über den finnischen Konzern hier Energie einkaufen. Und die, da haben wir in Anführungszeichen ja nur die Durchleitung. Aber rein, sagen wir, bilanztechnisch, auch die könnten wir mit erneuerbarer Energie hier direkt beliefern und könnten das eben auch nachweisen.
Und was macht ihr mit dem Rest jetzt quasi? Das ist dann,
also der Rest wird zurückspeist ins 110 kV-Netz, ins Bayernwerk in
unserem Bereich. Gut. Und Ökogas macht ihr auch? Oder wie
ist das? Ökogas haben wir auch eben. Wir haben eine Power-to-Gas-Anlage, wo wir eben, also Greenpeace Energy ist hier natürlich der Hauptvermarkter. Die haben Pro Windgas, heißt das Produkt. Mhm. Und da ist jeder Kunde bereit, für seine Kilowattstunde Erdgas 0,4 Cent mehr zu bezahlen. Und über diese 0,4 Cent Mehreinnahmen, wie gesagt, wird unsere Power-to-Gas-Anlage hier finanziert. Wir haben selbst auch ein Produkt, das bei uns ist ein 0,2 Cent Aufpreis. Und über diese Einnahmen, wie gesagt, finanzieren wir die Power-to-Gas-Anlage, sodass wir hier eine schwarze Null schreiben können. Auch das haben wir aber vorher so kommuniziert, dass wir da keine Gewinne machen werden, weil es halt erstmal ganz schwierig ist, überhaupt auf eine schwarze Null zu kommen. Und über diese Konstellation, wie gesagt, war es dann möglich. Und wir haben jetzt, denke ich, Siemens hat auch viel Erfahrung gesammelt über diese Anlage, die wir in Hasfurt haben. Natürlich Vorteil, Erlangen ist nicht allzu weit weg.
Ja.
Da werden ja die Anlagen fertig.
Ja.
Und von daher, denke ich, haben wir auch viel dazu beigetragen, dass die Power-to-Gas-Technologie jetzt serienreif ist und eben auch in größeren Maßstab eingebaut werden kann.
Also dann macht ihr Ökogas über Öko-Power-to-Gas. So, das ist dann sozusagen der Weg.
Ja.
Und was kostet so eine Power-to-Gas-Anlage?
Also die in unserem Fall hat 2 Millionen Euro gekostet.
Ja.
Und 1 Million haben wir über die Sparkasse hier finanziert, auch zum Zinssatz unter 1%.
Ja.
Und eben die andere Million hat jeder 500.000 eingelegt in die Gesellschaft. Haben wir eigentlich eine Gesellschaft gegründet, Windgas Hasfurt GmbH und KKG. Und wie gesagt, jetzt die 1 Million ist abfinanziert bei der Bank. Und jetzt sind wir eben in der Phase, wo wir dann eben die CapEx-Kosten ja relativ weit nach unten bringen. Und jetzt immer, wenn Strom an der Börse gegen Null geht, könnte man fast zum Nulltarif Wasserstoff erzeugen. Ja, ist natürlich, Wartungskosten sind auch noch da. Wasserkosten sind auch da, aber die gehen unter bei den Mengen, die wir hier erzeugen. Und von daher gehen wir davon aus, wenn das mal alles abfinanziert ist, können wir auch Wasserstoff liefern zu vernünftigen Preisen.
Wahnsinn. Okay, Ökostrom, Ökogas, Wasser macht ihr sowieso. Wärme macht ihr auch, ne?
Ja, also wir sprechen hier von Nahwärmenetzen.
Ja. Ja,
und da haben wir gesagt, wir nennen es bei uns gleitende Nahwärme, weil wir eben hier ein Baugebiet mit mittlerweile 130 Wohneinheiten angeschlossen haben. Jeder hat eine Wärmeleitung bekommen und im Sommer werden da so 25 Grad geliefert und im Winter 45 Grad, weil wir eben die Heizungen natürlich mit höheren Temperaturen da bedienen müssen. Und im Sommer, wie gesagt, sind 25 und in jedem Haus ist eine Wärmepumpe. Ja, und rein theoretisch, wenn man das jetzt energetisch sinnvoll machen würde, würde man immer, wenn genügend Strom da ist, sprich die Windkraftanlagen laufen, würde man eben die Wärmepumpe laufen lassen. Aber auch da haben wir regulatorische Vorschriften. Wenn ich, wenn die Leitung das Grundstück verlässt, fallen wieder alle Abgaben und Steuern an. Ja, und deswegen kann man das Logische, Physikalische nicht umsetzen. Mhm. Ja, und deswegen müssen wir das BAKW eben mit diesen 45 Grad dann rausschicken. Und wie gesagt, damit eben die Wärmepumpe nicht zu viel auch für die Heizung noch laufen muss. Ne? Weil es halt dann, Strom kostet halt dann so 30, 31 Cent mittlerweile die Kilowattstunde. Und da können wir natürlich die Wärme effizienter über das BHKW erzeugen, wobei das bei uns auch schon 5% Wasserstoffbeimischung hat, also bei der Verbrennung wird da schon deutlich Das ist deutlich. Es wird weniger CO2 entstehen, weil bei einer Verbrennung von Wasserstoff, ich habe halt keine CO2-Emissionen.
Das kann man einfach beimischen.
Kann man beimischen. Also wir mischen momentan 5% bei, wollen jetzt im nächsten Jahr 10%. Der DVGW sind wir da auch immer in enger Abstimmung, also der Deutsche Verband für Gas und Wasser. Die haben jetzt schon Anlagen getestet mit 30%, scheint auch zu funktionieren. Und irgendwann mal soll halt dann das Gasnetz umgestellt werden auf 100% Wasserstoff. Mhm. Und dann kann man die Netze, so wie sie jetzt sind, zum guten Teil weiterverwenden, mit PE und also Polyethylen und mit Stahlleitungen, jedes bis zu 16 Bar, sagt der DVGW. Ja. Und von daher hat man hier auch keine, sagen wir mal, verlorene Investition, sondern die Gasnetze kann man später für Wasserstoff verwenden.
Jedes Gasnetz eigentlich oder sind es besonders gute, die ihr
jetzt habt? Also bis gesagt, bis eine gewisse Druckstufe. Ja. Also ich habe da beim letzten Vortrag eben gehört, bis zu 16 Bar ist man da
das reicht.
Zuversichtlich, dass das alles funktioniert. Und dann die neuen Heizungsanlagen sind ja, dann steht da so ein Aufkleber drauf, H2 Ready. Mhm. Dass die ja H2 natürlich, muss ja alles richtig machen. Dann müssen die bis zu 20% Beimischung schon können. Und irgendwann mal, wenn die Umstellung dann auf 100% kommt, werden wir die Anlagen sicherlich noch irgendwie umstellen müssen. Aber wir hatten jetzt eine von L-Gas auf H-Gas-Umstellung, die auch einige betroffen hat in Deutschland. Und von der Seite her, also ist das alles machbar. Ne? Das ist jetzt alles keine Sache, die jetzt utopisch ist, sondern je schneller der Wasserstoff wirtschaftlich wird, na, und an den Preis vom Erdgas rankommt. Und da gibt es ja den CO2-Preis fürs Erdgas. Irgendwann mal ist das Erdgas natürlich, so müsste toll. Es teurer sein wie der Wasserstoff. Na, und diese beiden Säulen müssen sich annähern und dann haben wir Wasserstoffwirtschaft und dann haben wir keine CO2-Emissionen mehr.
Und fertig.
Dann können wir den Klimaschutz vielleicht doch hinkriegen.
Ja. Also ich höre halt oft so von Stadtwerken hier aus unserer Region, ja, wir haben jetzt Neubau, alles wunderbar, aber wir haben ja die ganzen Gas-Wärme-Kunden im Bestand. So. Was soll ich denen jetzt erzählen, dass die da ihre Anlage bald rausreißen, dass sie in die Wärmepumpen investieren sollen? Hm. Da höre ich immer nur so, dass das alles so, das kann man denen nicht vermitteln oder wieso?
Ja, ja gut, aber also viele Heizungsanlagen sind ja 15 Jahre und älter. Weil genau das jetzt momentan stattfindet. Jeder sagt sich, naja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da einbauen soll. Warte ich mal. Und wenn mein Heizungsbauer sagt, ja, die hält noch ein Jahr durch, dann lasse ich sie noch mal ein Jahr laufen, noch mal ein Jahr. Und wann geht sie kaputt? Im Winter ist ja klar, wenn sie gebraucht wird. Was wird gemacht? Was Schnelles. Ja. Also was Einfaches, bauen wir das Gleiche wieder ein.
Ja.
Dann haben wir wieder 10, 15 Jahre Ruhe so auf die Art und Weise und so kommen wir nicht vorwärts. Ne? Mhm. Weil also mit reinen Brennwerttechnik ist natürlich schon mal deutlich besser wie mit alten Öl- oder Gasheizungen. Ja. Ne? Aber es ist halt noch nicht die Lösung dieses Problems. Ne? Und wenn ich einen Altbestand habe, komme ich halt mit der Wärmepumpe auch nicht hin. Also die Wärmepumpe kann halt diese Heizleistungen nicht bringen.
Ja.
Und wie gesagt, da ist es dann sinnvoller natürlich, eine Kombination zu machen. Natürlich immer dann, wenn also das Gebäude saniert werden kann. Mhm. Auch das ist ja in Altbereichen manchmal gar nicht möglich, weil es um den Denkmalschutz steht oder wie auch immer, oder von der Bausubstanz das gar nicht geht. Ich werde immer noch meiner Ansicht nach Gas brauchen. Ja? Und natürlich bevorzugt grünen Wasserstoff.
Ja.
Und bis dahin halt Erdgas. Ja? Und in der Zeit, wie gesagt, muss man halt schauen, dass man diesen Übergang hinbekommt. Mhm. Und da, das werden 10, 15 Jahre sein, aber das ist wieder genau die Lebenszeit einer Heizungsanlage. Mhm. Ja, und dann kann ich die halt umstellen eben die Beimischung höher machen, jetzt von 10 auf 20 auf 30. Mhm. Früher im Ruhrgebiet hat schon 50% Wasserstoffbeimischung gegeben bei diesen Kokereigasen.
Ne? Ach so, echt?
Alles schon gegeben. Das ist ja alles nichts Neues. Und die Leitungen konnten es damals auch eben mit übertragen oder mit durchleiten. Und von daher, wie gesagt, ist es erstmal die Beimischung und dann irgendwann wird es eine Umstellung eben auf 100% Wasserstoff geben und dann werden die ganzen Hersteller ihre Anlagen auch entsprechend umrüsten können, da bin ich ganz sicher. Na, weil ob die jetzt CH4 verbrennen oder H2, ist nicht ganz so groß die Herausforderung, ne, das hinzubekommen.
Okay, das muss ich jetzt glauben, weil ich check das eh nicht als Nicht-Techniker.
Ich höre das ja auch nur von unserem Zukunft Gas.
Ja.
ja, die im Kehle. Ja, und weil ich auch immer sage, wenn ihr das erzählt, erzähle ich das auch weiter. Ja. Ja, und wenn da einer nachfragen will, dann soll er, kann er das bei euch machen oder ihr müsst die Quellen weitergeben. Ne? Weil ich meine, in Forschung kann ich jetzt auch nicht mit reingehen. Aber da wird eben gesagt, ja, das kann man ruhig so weitergeben, dass man die Erdgasnetze auf Wasserstoff umrüsten kann und die Geräte dann eben auch. Und das Ganze ist ja Frage, wie schnell man es haben will. Mhm.
Bei dir hört sich das halt immer so, oder bei den anderen, wo ich jetzt hier spreche, die wollen sich dann immer erstmal, ja, lass uns mal zusammensetzen, da kommt ja jetzt das Neue, das bei dir klingt es immer so schnell fast gelöst, wir müssen noch ein bisschen warten und ich habe hier immer die Wahrnehmung, man muss sich erstmal finden, da muss man eine gemeinsame Meinung bilden, dann muss man dann auch irgendwie was planen gemeinsam, muss man auch jeder ein bisschen Ressource reinbringen und dann muss man sich auf dem Weg auch nicht streiten und das ist...
Nee, streiten muss man sich schon, weil sonst kommt man nicht vorwärts. Aber positiv, ne? Ja. Das muss ja nicht böshaft sein, sondern eben, wir hatten gestern eine Stadtratssitzung, ne? Und da geht es auch um so einen Umbau von so einem Quartier, ne? Und ich denke, das Wichtigste ist, dass da jeder seine Meinung sagen kann und es denn keiner das übel nimmt. Wenn es halt eine völlig andere ist. Und das hat auch gestern dazu geführt, dass man rausgekommen ist, obwohl man keinen Beschluss dann gefasst hat, ne, zu sagen, aber es war wichtig, dass wir mal uns ausgetauscht haben. Ne? Mhm. Und jeder mal seine Meinung und was wir das da gerne hätte. Und wir wollen ja da auch so ein Innovationszentrum mit unterbringen, ne, für unsere Smart City, weil Smart Green City sind wir ja auch mittlerweile. Ja. Und von daher, wie gesagt, ist das eben so eine Diskussion, die stattfinden muss. Und das, also ein Streitgespräch muss ja nichts Negatives sein, sondern das, wenn da eine Lösung rauskommt, ist das ja auch für alle Beteiligten. Und man muss halt auch mal seine Meinung revidieren können. Ne? Also, wie heißt der schöne Spruch? Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Ja, genau. Cool. Noch nächster Punkt, diese E-Mobilität, das macht ihr, ihr verkauft Wallboxen, ihr stellt Ladesäulen da auf. Wie habt ihr das organisiert? In welchen Verbünden seid ihr da unterwegs, damit das auch irgendwie außerhalb von Haßfurt, wenn man da rausfährt, funktioniert? Und
ja, also das ist eine Firma hier bei uns in Kitzingen, Charge IT heißt die, oder IT Charge, in sowas. Und mittlerweile ist das ja auch über Apps, ne, möglich. Ja. Also die heißt, glaube ich, Charge IT Easy, ne, App. Ne? Und da gehst du halt hin und hast dann so einen Barcode und damit kann man dann überall eben die Ladung durchführen. Und das ist bei uns natürlich an unseren Ladesäulen auch möglich. Wir haben die selbst finanziert in den Haßfurt, ne, weil wir eben sagen, jetzt früher oder später wird es auch ein Geschäft, ne, weil es werden ja immer mehr E-Fahrzeuge notwendig werden.
Ja.
Ich selber fahre jetzt auch einen Enyaq.
Wollte ich gerade fragen.
Koda, ne, mit 500 Kilometer Reichweite, also seit 3 Wochen. Ich habe einmal jetzt geladen, das ist jetzt wie ein früherer Benziner, wo man alle 2 Wochen, wenn man jetzt jeden Tag Riesenstrecken fährt, mal volllädt und das war's dann. Ja, und dann eben auch jetzt nicht irgendwo ständig suchen muss, wo kann ich jetzt anstecken. Ne?
Ja.
Also da ist die Entwicklung weitergegangen. Ne?
Und wie ist die Durchdringung so in Haßfurt? Ich stelle mir vor, da gibt es auch...
noch überschaubar. Also Zoe, es gibt viele. Also privat habe ich auch einen Zoe, beziehungsweise meine Frau.
Ja.
Und da wird halt über die Photovoltaikanlage geladen, was auch ein gutes Gefühl gibt. Ne?
Die hast du auch selber, ne? Du hast selber wahrscheinlich auch eine der ersten... PV-Anlagen, oder?
So ja, gut, eine der ersten, das will ich jetzt nicht sagen, 2010 habe ich die Südanlage gebaut und jetzt mittlerweile eine West- und eine Ostanlage, weil wenn das Dach das hergibt, ne, also mittlerweile gesagt, muss man ja dann nicht große Wirtschaftlichkeitsrechnungen machen, sondern draufbauen, anschließen und sich freuen, dass das alles funktioniert. Mhm. Und wie gesagt, und dann, ich brauche im Moment, also im letzten Jahr habe ich 6 Kilowattstunden vom Netz bezogen. Davon kann natürlich wieder kein Versorger leben.
Ja,
aber auch da ist der Austausch, ne? Also, also diese Netzentgelte, die werden dann pauschalisiert werden, ne? Dass man da, sagen wir mal, so 200 Euro bezahlt und dann kann man eben so viel wie möglich, wie man hat, zurückspeisen, kann natürlich auch beziehen, wenn mal irgendwas ausfällt. Mhm. Das will man ja auch haben, den Komfort. Ne? Ich will ja kein Inselnetz haben, sondern da eben das miteinander austauschen können. Und dahin geht der Weg auch. Und ich habe eine Brennstoffzelle auch zu Hause. Auch das kann ich nur weiterempfehlen. Mhm. Also momentan wird da noch aus Erdgas Wasserstoff gemacht über diesen Reformer, was der größte Aufwand ist an der Anlage. Aber auch die erzeugt schon 750, 760 Watt immer und im Winter natürlich durchgehend, sodass man auch im Winter, wenn die Photovoltaik schwächelt, da auch eine Erzeugung hat. Und da hat man am Tag so 13, 14 Kilowattstunden.
Ja.
Zwei Familienhaus bei mir. Und kostet natürlich jetzt erstmal 30.000 Euro, erschrecken alle was, 30.000 Euro für Heizung, dann gibt es aber 11.000, 12.000 Euro Förderung, mhm. Ist immer noch bei 18. Und wenn ich dann eben sehe, dass ich die nächsten 10 Jahre meinen Strom damit erzeugen kann, gerade im Winter, dann ist eben diese Mehrkosten eben auch schon amortisiert dann, ne, nach 10 Jahren. Also es ist alles jetzt möglich, mal keine Ausreden mehr.
Ja.
Man kann alles umstellen, wenn jemand eine neue Heizung will, kann ich nur empfehlen, so diese Brennstoffzellen, die es jetzt gibt von allen Herstellern, egal wer, jetzt Fiesmann, Buderus oder Senatec hier bei uns in Schweinfurt, also die sind alle verfügbar. Der Inhalt ist, kommt sowieso alles aus Japan, ne? Panasonic, also von der Brennstoffzelle zumindest.
Aber sag mal, wenn jetzt alle nur noch 6 Kilowattstunden verbrauchen bei euch in Haßfurt, wie stellt ihr euch denn als Stadtwerk das vor in 5 bis 10 Jahren?
Dann kaufen sie sich ja E-Fahrzeug und dann geht es wieder rauf.
Ja, genau, also du hast halt nicht, ja.
Okay. Ja, also man kann die Illusion, alle selber zu erzeugen, wenn man die Mobilität auch noch hinbekommen will, dann wird es langsam schwierig, weil so große Dächer hat man dann doch nicht. Und es hat auch nicht jeder einen Garten, wo er eine Freifeldanlage reinbauen kann.
Ja.
Also auch da wird es die Kombination wieder machen. Und wie gesagt, so solche Brennstoffzellen oder Klein-BHKWs oder was auch immer in Kombination sind natürlich auch interessant. Und Batteriespeicher.
Ja, wie macht ihr das mit Speichern? Was habt ihr da?
Also die bieten wir an, hier bei uns über ein Contracting.
Ja.
50 Euro im Monat und dann über 10 Jahre. Und dann kriegt er einen 10 Kilowattstunden Speicher, kann optional auch auf 20 Kilowattstunden erhöhen, wenn jemand eben ein E-Fahrzeug hat. Weil es ist ja so, wenn der abends heimkommt und seine PV-Anlage tagsüber mehr produziert hat, schickt er das ja ins Netz zurück und das kann er jetzt in seinen Speicher bringen und dann abends sein Auto wieder laden. Ne? Mhm. Also auch da ist natürlich diese Flexibilisierung viel besser, wenn man einen Batteriespeicher hat.
Ja, Wahnsinn. Was wollte ich jetzt fragen? Jetzt bin ich dir so nachgegangen. Elektromobil, alle haben es, das ist dann zu viel. Ist mir irgendwie entfallen.
Ja, das mit den Versorgern, wovon sollen die Versorger leben? Ne?
Ja.
Wie gesagt, über die Netze auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das ist ja jetzt ein Sonderfall, wenn man alle Geräte da hat. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, wenn die Mobilität dazu kommt, also wenn man nicht nur ein Fahrzeug hat, sondern zwei, drei, in den Familien sind ja zwei, drei Fahrzeuge normal. Ne? Ja. Und dann, wenn die alle geladen werden wollen, dann wird es langsam wieder eng, ne? Mit der Eigenerzeugung. Aber dann kann man eben über seinen Versorger mit Ökostrom, weil es macht ja nur Sinn, E-Fahrzeuge zu fahren, wenn man Ökostrom tankt. Ne? Weil wenn es Braunkohlestrom ist, macht es wenig Sinn. Aus CO2-Sicht. Und das sind halt alle so die Punkte. Der Herr Altmaier hat dann mittlerweile auch gemerkt, dass eben doch mehr elektrische Energie brauchen werden. Ne? Das haben ihnen ja viele Wissenschaftler schon lange gesagt, aber jetzt haben sie es auch mal anerkannt.
Ja.
Ne? Und wie gesagt, von daher habe ich da keine Bedenken, dass die Versorger da keine Geschäfte immer machen, sondern über die Netze, wir müssen die ja stabil halten.
Mhm.
Ne? Und das ist auch eine Herausforderung, ne, die wir hier durchführen. Wir wollen auch unsere kritische Infrastruktur, unser Wasserwerk hier natürlich auch autark mal versorgen können, da wirklich autark. Das heißt, wir haben eine Freifeld-PV-Anlage, 750 kW, einen 1,6 MW Speicher, ein BHKW mit Erdgas, ein BHKW mit Wasserstoff, haben wir auch schon, sodass man dann immer einen Brennstoff hat, der zur Verfügung steht und die Wasserversorgung aufrechterhalten kann. Weil wenn man jetzt diese Bilder sieht, dass keine Wasserversorgung da ist, klar, wenn die Leitungen alle kaputt sind, ist auch nichts. Aber wie gesagt, wenn einmal Stromausfall ist und die Pumpen nicht laufen können und die Hochbehälter leer werden, ne, wollen wir auf jeden Fall, das Ziel haben wir uns für dieses Jahr jetzt gesetzt, dass das eben funktioniert, dieser Microgrid am Wasserwerk. Mhm. Ne, machen wir übrigens auch mit Siemens. Ne?
Ist auch manchmal ein bisschen. Ist halt das Testlabor da von Siemens.
Ja, ja, also wir haben, wie gesagt, sind halt viele Dinge da, die wir da machen können und jetzt eben über die Kombination aus den erneuerbaren Energien, also aus der Photovoltaikanlage, ist es ja auch, jetzt haben wir über 10, 12, 13 Jahre amortisierbar. Ne? Und die Zeit bekommt man halt in kommunalen Unternehmen. Ne? Mhm. Beim E.ON und bei RWE, wenn
muss
die
schneller gehen, ne?
8%, 10% Verzinsung haben, bauen sie es erst gar nicht. Ne? Ja. Und wir sind halt mit 2, 3 auch zufrieden.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, genau, wo du immer sagst, wir sind überall vorne dabei, aber nochmal so randiges Thema, aber wo alle immer ziemlich spät sind jetzt, Redispatch 2.0, das habt ihr aber auch verpennt, oder?
Nee. Was heißt, ich meine, verpennt? Das weiß ja noch gar keiner, was da genau kommt.
Ne? Ja, aber und jetzt,
okay. Also wir hängen uns da ans Bayernwerk an, also auch da kann man mal die Großen wieder wegen nutzen, ne? Oder beziehungsweise meiner Ansicht nach macht es ja nur Sinn, dass die Übertragungsnetze haben, eben da wegen den Zugriff haben, weil es nützt nicht, wenn der eine hochregelt, der andere runter und also ich bin da noch skeptisch, dass das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ne? Und der 1.10. ist halt jetzt mal, sagen wir, festgesetzt worden. Klar ist die andere Seite, wenn man keinen Termin setzt, passiert ja auch nichts. Ne? Ja. Und von daher sind wir da jetzt erstmal, sagen wir mal, auf der Schiene, dass wir mit dem Bayernwerk das koordinieren wollen. Ja. Und wir haben halt in unserem Bereich eigentlich nur den großen Windpark und natürlich ein paar große Freifeldanlagen, die wir da regeln können oder runter regeln können. Mhm. Und das ist ja alles noch überschaubar. Ne? Okay. Aber wie gesagt, Redispatch 2.0, ab 1.10. sind wir dabei.
Ja, ganz viele haben ja aber jetzt erst vor kurzem angefangen, sich damit so auseinanderzusetzen, ne? Gefühlt.
Ja,
ganz
ist, ja auch, ist ja auch menschlich, oder? Wenn ich einen Termin am 1.10. habe, da willst du heute schon drüber sprechen.
Ist doch viel gut, wenn ich nichts vorbereiten muss, dann kann ich auch am 1.10. dann sozusagen. Ja. Nee, ist schon klar. Norbert, ich schwenke jetzt mal so in die Zielrunden so ein bisschen ein. Ja. Wenn man jetzt dieses ganze Technologische, habe ich alles verstanden, seid ihr weit vorne. Wie arbeitet ihr auch bei den Stadtwerken? Sage ich mal so, seid ihr da auch so modern, in modernen Arbeitsformen? Alle können von überall arbeiten, ihr arbeitet nach agilen Prinzipien, es gibt Scrum, gibt es bei euch noch die alte Pyramide und der Bereichsleiter sagt, wo es lang geht und der alte Meister auch? Oder habt ihr schon Formen der Selbstorganisation ausprobiert? Seid ihr da auch so experimentierfreudig?
Du musst ja alles erfüllen. Wir haben ja ein technisches Sicherheitsmanagement, da braucht man eine Pyramide. Damit irgendeiner schuld ist am Schluss, wenn irgendwas schief geht. Ne? Ja. Leben tun wir es natürlich ganz anders. Also, wie gesagt, das sind natürlich aufgrund der überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern, ist es natürlich, weiß man natürlich auch, auf wen man direkt zugehen muss und kann. Ja, und in einem Störfall kann ich jetzt auch nicht die ganze Hierarchie abarbeiten, sondern da muss es schnell gehen. Ja, und von daher ist es so, dass wir jetzt gerade auch unsere Büros neu einrichten, ne? Also Homeoffice sowieso, auch das werden wir weiter aufrechterhalten, war natürlich jetzt über Corona so ein Beschleuniger. Ne?
Aber da zwingst du dir jetzt auch nicht zurück und sagst, ja, jetzt muss ich. Also da kann jeder entscheiden, wie er das
kann macht. Jeder entscheiden. Also wenn, wie gesagt, oft ist ja so, wenn die 2, 3 Kinder daheim haben und die Frau oder auch berufstätig ist oder wie gesagt auch mal einen anderen Termin hat oder irgendeiner krank wird. Ne? Also wichtig ist, dass man eben Termine aufrechterhalten kann. Ne? Ja. Und wenn man die von zu Hause aus macht und die oft mindestens genauso effektiv sind, als wenn man sich jetzt im Büro trifft. Ne? Also die Erfahrung haben wir da jetzt gemacht. Also ich bin begeisterter Homeoffice-Vertreter. Und wie gesagt, wir müssen bloß schauen, dass man halt die Kommunikation aufrechterhält. Weil das Zwischenmenschliche jetzt bei uns zum Beispiel im Kaffeeraum oder so. Ne? Ja. Also da lernt man ja die Leute erst kennen. Also es geht ja nicht darum, jetzt, welche Schaltung macht man oder ne, was, wie machst du das? Oder, sondern das sind so die Dinge, die man so auch privat natürlich erfährt und natürlich auch versucht, eine gute Stimmung in den Laden reinzubekommen. Das ist natürlich auch wichtig, dass natürlich das nicht immer geht, ist auch klar. Und aber wie gesagt, das sind so die Dinge. Das Einzige, was verloren geht, ist der soziale Kontakt, weil man bei solchen Konferenzen ja dann nicht mehr so abschweift vom Thema, genau, sondern man hat ein klares Ziel, ja, hat da meistens eine feste Zeitvorgabe. Ja. Und dann, wie gesagt, ist das halt, ich meine, jeder, der im Büro ist, weiß, also ist, kann man keiner erzählen, dass er 8 Stunden effektiv
nein,
ist.
Nein, 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 genau.
Ne? Sondern, also es gehört auch dazu, dass man sich immer über andere Dinge mal unterhält und wie gesagt, und wenn es dann, wie gesagt, das Ziel immer wieder erreicht wird, dann sind wir alle zufrieden. Und unsere Forschungsprojekte, die laufen ja sowieso schon seit Jahren so. Mhm. Also wir können nicht bei den europäischen Forschungsprojekten immer nach Griechenland oder Bulgarien oder je nachdem, ja, wo die Partner sind, oder Lettland, ne, fahren oder fliegen.
Ja.
Ne, das ist auch meistens am Anfang immer so ein Kick-Off-Meeting, mhm, ne, wobei das ein Riesenaufwand ist, aber das jetzt auch, man hat gemerkt, das ist gar nicht notwendig.
Ja.
Weil so einen direkten Kontakt bekommt man eh nicht bei den paar Treffen. Ne? Und dann ist die sprachliche Barriere ja oft noch da. Also das läuft auf meiner Ansicht nach deutlich besser, wenn das eben online stattfindet. Ne? Wobei, wir haben jetzt mit Microsoft ein Projekt gehabt, ne? Interessant, dass Microsoft mit Hassverkost macht.
Mega.
Und von daher, und da haben wir uns mal getroffen in dem Biergarten jetzt, weil es wieder möglich war. Aber ja, das war für die jungen Leute da, das sind ja meistens natürlich junge, dann auch mal, es ist ja was ganz anderes, wenn man sich wieder mal persönlich trifft. Ne?
Ja, klar, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man, ich meine, bei euch gab es ja früher auch oder heute noch immer einen Stammtisch, ne? So ein Unternehmen als, ja, Stammtisch, so, ne? Einfach um sozial, ja, zu interagieren, aber, ja, aber nicht, um da jetzt unbedingt immer jede Sitzung machen zu müssen.
Ja, ja, auch unsere Aufsichtsratssitzungen haben ja alle online stattgefunden, hat auch funktioniert.
Musstet ihr die Satzung dann nicht anpassen, weil da irgendwie vielleicht drin...
Ja, es ist so, das wird halt dann rausgeschickt und dann muss halt jeder nochmal unterschreiben und, ja, dann gilt es halt. Also, ja, dass das, also klar haben wir die Satzung dann auch erweitern müssen, ne?
Ja.
Aber dass das mittler, also dass man das nicht in ein Bundesgesetz fasst, ne?
Ja.
Dass ich auch online, ich kann ja da auch, du siehst ja, dass ich jetzt die Hand hochhebe,
ja,
ne?
Ja. Ja.
Das kann man fotografieren und, ja, ja, klar, kann man das jetzt, könnte man das manipulieren.
Ja.
Ja, also das ist natürlich auch so eine Sache, aber, mhm, kann man nachzuvollziehen, ob das in so einer Sitzung auch so abgelaufen,
ja,
ist, mit den Informationen, die sie aufspielen.
Mhm. Aber hast du ein Faible für dieses New Work, also anders arbeiten, also oder guckst du da auch mal hin, was da so passiert? Also da gibt es ja schon auch eine Riesenbewegung sozusagen. Mhm. Oder sagt, machst du das eher so aus dem Bauch und es passt schon bei euch? Oder, mhm, oder ist... Ich frage mich, ob, also, du da auch so, wie das auf dich wirkt.
Ja, also sagen wir mal so, da bin ich jetzt nicht, also vom Alter her schon mal, ne, ein, ja, bisschen. Aber vorhin war jemand da für die Einrichtung, hat er gesagt, aha, wir haben noch einen Buchentisch. Typische Stadtwerke, Modell, Buche.
Wir warten noch 10 Jahre, dann ist Buche wieder.
Ja, genau. Da kommt es wieder, ne? Hab ich gesagt, ja, was hat man denn jetzt? Hat er gesagt, ne, jetzt hat man eine Couch und jetzt hat man eine,
ja,
Liege und, ja, ne, und dann irgendwelche Fitnessgeräte, ja, und, mhm, so diese Trimräder, ach,
genau,
haben sie früher geheißen, weiß nicht, wie die jetzt heißen, und also, ja.
Also, da tust du dich ein bisschen schwer, oder?
Ja, sagen wir so, das ist jetzt so nach, ja, seit 85 bin ich jetzt berufstätig,
ja,
ob das wirklich alles so nebenbei und man kann da noch Radfahren und noch schwimmen vielleicht, und noch, ich weiß den Teufel, was nebenbei machen, ja, halte ich jetzt ein bisschen für ja,
das ist mal ein Fragezeichen.
Ja, das kann man dann daheim machen. Also, wie gesagt, da lieber Homeoffice und dann kann man, ja, die Stunde, die man gespart hat, durch die Fahrt eben Sport machen oder sich, ja, anders eben auspowern, wie man das will.
Okay.
Und wenn man älter wird, muss man eh noch viel weniger Sport machen.
Wie reagieren jetzt andere Stadtwerke auf deinem Weg, wenn du mit denen sprichst? Ist das immer, sagst, ist das Sonderfall Haßfurt, ist bei euch anders als bei uns im Rest Deutschlands? Oder merkst du auch, dass du so ein paar Leute mal inspirieren hast können, die auch in derselben Situation, ja,
also
sind?
Also sind viele dabei, die immer fragen, wie macht ihr das alles? Aber wie gesagt, das ist halt die Mannschaft hinten dran. Mhm. Weil, also ich muss mit Sicherheit immer wieder mal nachfragen, was macht das Projekt, was macht das. Also mir, das ist, wenn man will, mein großer Nachteil, ich bin ja zu ungeduldig. Ja. Wenn wir so anfangen, möchte ich gern, dass da jetzt mal ein Ergebnis kommt.
Ja.
Ja, und da sagen sie, ja, das ist, wir sind doch schon schnell. Ne? Aber ich sage, ja, könnte man doch, es muss doch alles schneller gehen heutzutage. Ja. Aber wie gesagt, die ja, anderen Dinge, die wir da so machen, ist für viele Inspiration oder die kommen zumindest vorbei, schauen sich's an. Ja. Ne? Und oft haben sie halt in ihrem eigenen Haus dann wieder die Schwierigkeiten, das ihren Leuten wieder zu erläutern, weil irgendeine Bremse, den gibt es überall.
Den hast du aber auch, oder? Du hast auch.
Ja, sagen wir mal so, man muss halt wissen, wen man da fragt und wen man nicht fragt. Wenn man
irgendwas einfach machen die will. Bremser nicht fragen. Und
genau, die Bremser ausbremsen. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, wichtig ist bei uns immer, ich sag, der Aussichtsrat. Und da muss ich jetzt sagen, da sind immer Leute drin. Natürlich, weil es jetzt auch gut gelaufen ist. Ne?
Ja.
Da ist es natürlich leichter, jetzt wenn natürlich auf irgendwelche Erfolg. Defizite da aufgetaucht werden, also neben dem Schwimmbad, dann wäre das natürlich wenn es nicht so amused gewesen. Ja. Ne? Aber wie gesagt, alles, was wir so gemacht haben, ist unterm Strich auch wirtschaftlich gewesen. Mhm. Und von daher, wie gesagt, war auch das Zusammenarbeiten immer sehr, sehr interessant. Wir haben auch, wie gesagt, auch Fachkompetenz im Aufsichtsrat, weil wir an den Professor Brautsch von der UTH in Amberg, der ist bei uns Mitglied des Aufsichtsrates, was auch, kann ich nur empfehlen, Fachkompetenz reinbringen, weil wir da eben auch Erklärungen oder sagen wir so, der Professor kann das anders erklären. Ne? Ja. Also die wissen ganz genau, die haben sie am Studenten, denen können sie ja auch nicht die kompliziertesten Zusammenhänge gleich am ersten Mal erklären. Ne? Sondern da müssen sie sagen, wie kann ich das rüberbringen, damit es eben jeder begreift. Ne?
Ja.
Und natürlich, jeder Vergleich hinkt dann immer ein bisschen. Ne? Also es ist ja immer die Schwierigkeit, hat man Fachpublikum, ist es zu seicht, ist es in Anführungszeichen Laien, dann ist es zu kompliziert, was man erzählt. Ne? Und da irgendwo die richtige Mischung zu finden. Und da, wie gesagt, ist es aber wichtig, wie gesagt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo man natürlich auf einer Wellenlänge ist, das ist ganz wichtig. Mhm. Und zum anderen natürlich auch Fachkompetenz belegen kann. Ne? Und das kann halt so Hochschule auch.
Und wie kriegt man die da rein in so Gremien?
Indem man die zwingt.
Okay.
Da habe ich gesagt, du musst da kommen, du brauchst gar nicht lange überlegen. Ne?
Ja.
Ich dachte, naja, weil Amberg-Hassfurt ist natürlich nicht der kürzeste Weg.
Ja.
Aber wir haben ja, wie gesagt, die letzten auch online und da habe ich gesagt, das ist ideal.
Ja.
Und wir arbeiten ja mit vielen Professoren zusammen, mit dem Professor Wasserscheid, der ist ja auch bekannt, Wasserstoffpapst. Ne?
Auch der da heißt haben Wasserscheid wir Projekt. Und macht Wasserstoff, oder was?
Ja, genau. Nomen ist Omen.
Ja.
Ja, und also auch da mittlerweile ein sehr gutes, so freundschaftliches Verhältnis.
Ja.
Und dann haben wir noch an der Universität Stralsund, Jasmingo, schöne Grüße, der da diese internationalen Forschungsprojekte uns immer begleitet, der gefühlt alle Sprachen der Welt spricht. Das ist für mich ein Phänomen.
Ja.
Ja, übersetzt in alle Sprachen, ob das jetzt Lettland ist oder Bulgarien oder Sprachen, woher. Ich habe gesagt, ja, es ist halt immer leicht gefallen, Sprachen zu erlernen. Und habe gesagt, wenn du verschiedene Frauen gehabt hast aus verschiedenen Ländern, dann kannst du die Sprache.
Also wenn ich verstehe. Also ich wollte gerade fragen, wer inspiriert dich denn noch so, wenn alle viele vielleicht von dir was lernen können, aber wo guckst du so gerne mal hin? Oder?
Also sagen wir so, ich höre halt gerne auch Podcasts natürlich. Ne?
Welche und, müssen?
Ja, so wie die Maya Göbel zum Beispiel, ne? so solche Dinge oder mit dem Volker Quaschning, ne? Also das sind David Brecht, Hörbücher auch immer, ne? Also die halt ein bisschen so in die Richtung da gehen, an der Harald Lesch natürlich, ne? Also der alles erklären kann, ne? Das ist auch so ein Phänomen und dem glaubt man auch alles.
Und da hörst du dir diese ganzen Klimageschichten, dieses ganze Umbau der ganzen Gesellschaft, sozusagen solche Themen.
Genau.
Bist du da positiv, wenn du das so hörst? Ich habe jetzt auch ihr Buch gelesen und so. Das sind ja auch schon ein paar bittere Pillen, die da so ein bisschen.
Ja, also sagen wir mal so, diese Erwartungen der Klimaforscher oder der Stefan Ramsdorf und die jetzt wieder alle gehört werden oder der Multiplativ, ne, der, also die werden immer gehört, wenn es irgendwelche Katastrophen gegeben hat und dann auch drei Wochen später, die Katastrophe wird länger andauern.
Genau.
Ich hoffe mal, dass das
bis zur Wahl noch hält auf jeden Fall.
Ja, bis zur Wahl auf jeden Fall. Ne, und seit 30, 40 Jahren wird es erzählt. Ne, und es ist ja jetzt, ich denke, die letzten Kritiker, gut, bei der AfD, die wird es immer geben. Mhm. Ne, und es ist halt leicht zu behaupten, nee, ist alles gar nicht so. Ne? Das macht die Erklärungen viel leichter, ne? wenn ich sage, nee, das gibt es gar nicht, den Klimawandel. Und von daher sind, wie gesagt, so die Dinge, und meistens mache ich das auch beim Fahrradfahren, ne? Mit diesen Earpads, da kann man ja zumindest mal diese Hörbücher damit verfolgen. Und natürlich auch, wenn man mal Zeit hat, mal eben solche Sachen zu hören. Und das ist oft, also die Bücher, die es da gibt, die Hörbücher, also sind für mich unterhaltsam. Meine Frau sagt, einmal hör mal was unterhaltsam ist.
Ja, mal so.
Alles nur fachspezifisch. Ja, genau. Das ist halt für mich unterhaltsam.
Ja, okay.
Ja. Cool. Ja, den Uwe Kling natürlich auch, ne? Diese Känguru-Apokryphen, weiß nicht, ob du die kennst. Also das ist eher so ein satirisch und lustig.
Das ist das, was deine Frau meint, was du dir ein bisschen...
Genau, das soll ich öfters mal hören, hat sie gesagt. Ja,
okay. Bist du auch so, nochmal so privat gefragt, bist du, es gibt ja dieses weniger Fliegen, weniger Fleisch und so, ja, bist du da, ich weiß, da gibt es gibt immer tolle Wurst, meine Frau kommt auch aus Bayern, das schmeckt alles nochmal dreimal leckerer, wie kriegst du das auch hin oder wie?
Also sagen wir, wenig Fliegen, habe ich kein Problem, ja, okay. Ich kriege immer vorgehalten, ja, du willst ja gar nicht in den Urlaub.
Ja.
Also ich bin halt so einer, der jetzt in der Welt rumkommen muss, ne?
Ja.
Um alles gehen zu haben. Ich sage mal, da schau mal, schöne Dokumentation, jetzt muss ich da gar nicht hin.
Ja.
Und, kann man das anschauen, kann dabei ein alkoholfreies Weizenbier trinken. Ja. Auch eins mit. Und wie gesagt, also ich war natürlich auch unterwegs in meiner Jugend, das ist eine andere Zeit, aber das Fliegen, das schränkt mich überhaupt nicht ein.
Fleisch?
Das fliege ich nicht gern. Ja. Fleisch esse ich auch, also ich bin kein Vegetarier, wobei unsere Tochter zu Hause,
die darauf
ist seit dem sechsten Lebensjahr Vegetarierin und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man tote Tiere isst.
Ja.
Und also wie gesagt, aber da muss ich sagen, also so ein Steak mal oder eine Bratwurst in Franken natürlich, kann ich nicht Nein sagen.
Ja. Mhm. Okay.
Wobei, wie gesagt, der Speiseplan allein durch die Damen zu Hause immer mehr vegetarisch wird und ich muss sagen, die schmeckt auch. Ne? Also es ist halt deutlich mehr Arbeit. Ne? Aber Gott sei Dank bin ich noch aus der Generation, die in der Küche nichts verloren hat.
Ja. Und wie ist das bei euch?
Aus dem Kühlschrank.
Habt ihr eine Kantine da in Haßfurt beim Stadtwerk? Oder bringt
da
jeder seine
Stunde? Aber auch da gibt es hier Gaststätten, wo man zum Mittag gut essen kann. Da gibt es den sogenannten Börsenteller. Leider jetzt natürlich in der Corona-Zeit ist das auch sehr eingeschränkt gewesen, aber ich hoffe, dass das wieder normal wird. Und auch da trifft man dann interessante Leute beim Mittagessen.
Ja. Super, Norbert. Das war super lang, aber auch super interessant für mich. Ich hoffe, deine Kumpels sind noch da beim Buhl. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Ich würde unheimlich gerne mal auch vorbeigucken bei euch, wenn ich
jederzeit.
Da, ja. Jederzeit. Ich fahre ja immer Richtung... Ich fahre mal Richtung Weiden, Nürnberg und dann hoch nach Weiden. Und irgendwie muss ich da mal...
Ja, diese Hochschule Amberg-Weiden ist das.
Genau, das genau. Deswegen sagt mir das auch was.
Ja.
Mal gucken. Also, vielen Dank.
Ja, ich hoffe, Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, das war okay für dich. Und ich werde es allen um die Ohren hauen hier und gucken, dass da...
Ein Schau mal.
Ja?
Jo, okay, Timo. Dann schönen Abend noch. Ne? Mach's gut. Ciao.
Ja, jetzt habe ich es mir auch nochmal... alles angehört vom Norbert und ich muss sagen, wirklich beeindruckender Mensch, sehr herzlich, sehr gewitzt irgendwo. Man kann sich das vorstellen, dort unten in Bayern, wie er das so hinbekommt alles und die alle so ein bisschen einbindet und aber auch verpflichtet, die da im Ort dafür sorgen, dass die Stadtwerke Haßfurt so sein können, wie sie sind. Und ich würde es mir wünschen für viele Stadtwerke in ganz Deutschland. Was meint ihr? Können andere Stadtwerke davon lernen? Ist das Modell kopierbar auch aus Bayern heraus? Würde mich mal interessieren. Ich hoffe doch sehr. Alles Gute. Bis dann. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.